Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Numero
45.
Wir reden heute über offensive versus defensive Sicherheit. Da hat sich so ein bisschen was angestaut, was irgendwie so die allgemeine Security-Branche angeht. Und am Ende reden wir wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen über, Epidemien, Viren, Prepping, Hamsterkäufe, also die ganzen Dinge, die man heute gerade so in der Presse sieht. Aber wir fangen erstmal an mit offensiver und defensiver Security.
Ja, also den Punkt habe ich auf die Liste gesetzt, weil ich neulich bei einer kleinen Konferenz war in Berlin. Die DefensiveCon. Ja, und das ist ein Pun auf die OffensiveCon, die es auch gibt, die auch in Berlin ist. Und auf der OffensiveCon treffen sich so die ganzen Geheimdienste und Exploit-Broker. Und die Leute, die Exploits schreiben. Und da geht's inzwischen um Millionenbeträge, ja, für so bisher unbekannten Exploit gegen, sagen wir, Windows oder iOS ist richtig Kohle wert inzwischen. Ja? Also da geht's um Geld. Und das ist auch sozusagen dieselben Leute, bei denen sich dann unsere Regierung bedienen müsste, wenn sie tatsächlich Hackback machen wollen, was jetzt auch ein Thema war in den letzten Wochen und Monaten. Ja, die OffensiveCon, da treffen sich halt so schmierigen Kriminellen. Ja, will ich die mal hier alle abkanzeln. Da sind auch nette Leute bei, die ich kenne, aber so im Wesentlichen sind das Kriminelle. Und das liegt daran, dass unsere Regierung den Besitz von Exploits kriminalisiert hat.
Meinst du, das hat die Leute
Untergrund getrieben?
In die Fänge der Exploit Broker getrieben?
Naja, den Begriff Exploit Broker und den Beruf gab es ja auch gar nicht früher, weil es keinen Markt gab.
Doch.
Nein.
Klar.
Nein, früher konntest du deinen Scheiß direkt irgendwie an Geheimdienste verkloppen. Da musstest du keinen Broker nehmen.
Naja, aber so Leute, die halt irgendwie die Kontakte in die Szene gehalten haben und da dann halt irgendwie das Zeug aufgekauft haben, gab es schon immer.
Naja, Moment, also es gibt ja sozusagen, es gibt ja zwei Exploit-Szenen. Es gibt einmal so eine normale, so mit halbwegs seriösen Anbietern, die dann sowas machen wie auf einer Konferenz irgendwie ein Auto hinstellen und wer es gehackt kriegt, darf damit wegfahren. Ja, sowas gibt's.
Das ist halt zu seriös, okay.
Naja, das ist so das ist das seriösere Ende des Spektrums.
Also diese Pwn-to-Own.
Genau, Pwn-to-Own. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt's halt so Geheimdienste und ein Geflecht aus Firmen, die sich gegenseitig Exploits unter Verschleierung der Quelle verkaufen. Ja, und wenn du richtig Asche machen willst, dann würdest du wahrscheinlich zu solchen Leuten gehen. Also hängt jetzt natürlich davon ab, welche Art von Exploit du in der Tasche hast. Aber so die Black Hats sind die mit den tiefen Taschen. Das sind die Geheimdienste und BKAs dieser Welt. Ne? Und die Zulieferer von denen sind halt keine normalen Exploit-Schreiber, sondern niemand will mit denen direkt reden, weil das halt kriminell ist eigentlich. Ne? Und niemand glaubt jemandem wie dem Geheimdienst, dass sie dich dann nicht einsperren, wenn du denen einen Exploit verkaufst. So nach dem Motto, gib mal her den Exploit, aber bezahlen müssen wir dich ja nicht, weil, ne, so. Ist halt kriminell, jetzt sowas zu haben, ne? Und es gibt auch vielleicht nicht Gewissen, so Ethik, aber schon das Gefühl, nee, das sind nicht gute Leute, mit denen man da Geschäfte macht.
Deswegen
und da will man halt so jemanden dazwischen haben.
Nimmst du dir halt so einen Broker, der dir dann irgendwie einredet, dass er nur an die Guten verkauft, oder wie?
Genau, naja, viele sagen gar nicht, an wen sie verkaufen, dann weißt du schon.
Ja. Aber ich meine, mittlerweile ist doch so, dass irgendwie eine ganze Menge, also gerade was die Amis so haben und so, da gibt es doch so Dienstleisterfirmen halt hier irgendwie sowas, wie heißen die, Endgame und so, die halt irgendwie im Wesentlichen sich darauf spezialisiert haben, Exploits gezielt zu entwickeln und zu suchen für die Plattformen, wo es gerade am meisten Kohle gibt.
Ja, das ist so ein bisschen metastasierend, ja, was es da alles für Jobs und Firmen gibt, die noch am sichtbarsten sind so Firmen, die zum Beispiel Forensik-Software für Telefone verkaufen an den Zoll und so. Ne? Und die behaupten halt gerne, dass sie ihre Exploits alle selber schreiben, aber die werden die wahrscheinlich auch irgendwo einkaufen. Und es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Exploits zu schreiben und dann meist bieten zu verscheuern. Aber der gesamte Markt ist im Grunde kriminell. Denn du kannst dich nicht darauf verlassen, dass den Exploit, den du gerade exklusiv gekauft hast, dass tatsächlich nur du den gekauft hast.
Ja, deswegen gibt's ja diese Buden, die halt dann unter exklusivem Kontrakt für irgendeinen Geheimdienst arbeiten. Ne? Also die, also ich habe da mittlerweile von mehreren gehört, die halt häufig von so Ex-NSA-Leuten gegründet werden, die halt verstanden haben, wie der Hase läuft und dann halt gezielt in Produkten und Softwareversionen nach Fehlern suchen, die halt von ihrem ehemaligen Arbeitgeber für gerne für viel Geld aufgekauft werden. So.
Genau.
Und dann.
Aber das ist ja ein alter Hut sozusagen, dass Leute mit Spezialwissen rausgehen aus dem Konzern oder der Behörde.
Nee, aber also interessant daran fand ich halt, dass da halt irgendwie so ein, also wenn man halt sich so ein paar anguckt, wie zum Beispiel halt diese Franzosen und so, die haben ja mittlerweile so ein Kontinuitäts-Business-Modell entwickelt, dass sie sagen so, du kaufst als Kunde Access auf eine Exploit-Pipeline.
Ein Abo bei uns.
Ein Abo, was halt irgendwie mit irgendwie, manchmal klappt es halt nicht, aber meistens hast du halt immer mindestens eine funktionierende Exploit-Chain. Mittlerweile sind es ja nicht mehr einzelne Exploits, sondern Exploit-Chains, weil halt die Security auf den Plattformen ein bisschen besser geworden ist, was irgendwie so Privilegien, Eskalation und so angeht. Und du kannst halt immer sicher sein, wenn du so ein Abo kaufst, dass du halt irgendwie mindestens für jede Android-Version und alle wesentlichen iOS-Versionen halt und Windows und Whatnot halt irgendwie und die Browser und irgendwie WhatsApp und so weiter dann halt jeweils irgendwie einen Exploit in der Pipeline hast, der irgendwie zumindest gerade funktioniert, so manchmal halt nicht. Aber
das ist zumindest die Werbeaussage.
Na gut, aber wenn man sich so anguckt, was die so treiben, dann sind, also was die ja machen, ist ja quasi so Aggregation, das heißt also, die sammeln halt irgendwie aus der Szene Zeug ein, entwickeln zum Teil Zeug selber, kaufen es auf und repackagen es, indem sie halt die Tools drumherum dann halt irgendwie an ihre Geheimdienstkunden verkaufen für relativ viel Geld, aber eben halt als Subscription Service. So.
Da muss man vielleicht auch sagen, die Sachen sind unterschiedlich riskant. Ne? Also die, wenn man jetzt losläuft und sagt, ich finde jetzt einen Bug, der exploitbar ist, das ist relativ hohes Risiko, dass es nichts wird. Ne? Weil die Plattformen inzwischen ordentlich Mitigations haben und die Sachen werden ja schneller gepatcht, als man braucht, um so einen Bug zu finden. Das heißt, das ist eine Sache. Das Risiko machen hauptsächlich Einzelpersonen. Mhm. Es gibt auch Firmen, die das machen, aber Firmen kaufen gerne Lücken und entwickeln dann den Exploit, der auf allen Plattformversionen funktioniert selbst oder würden es gerne, weil das ist ein Teil
des Weaponizing.
Den kann man nicht automatisieren, aber so fast. Ja? Ja. Also da ist zwar Aufwand mit verbunden, aber nicht das, also selten Risiko, dass es nicht geht, wenn man ja halt einen Exploit, einen Bug kauft, von dem man weiß, dass er exploitbar ist. Das lässt man sich vorführen auf mindestens auf einer Version und dann den Rest, die anderen Exploits für die anderen Plattformversionen baut man selbst. Das ist häufig das Geschäftsmodell. Aber das sind halt, wie gesagt, alles Kriminelle und es gibt auch keine Zusagen. Also selbst wenn die Firma, die dir den Bug verkauft, dir zusagt, dass sie das keinem anderen verkauft und selbst wenn sie das auch tatsächlich tun, heißt es nicht, dass irgendjemand anders nicht denselben Bug findet. Also ja. Die Zusage gibt's nicht. Ja? Und wenn der Erste den Bug genutzt hat, dann ist der im Grunde verbrannt für alle, die ihn kennen. Ja, das heißt, das Geschäftsmodell für so eine Behörde.
Aber tatsächlich muss man ja sagen, der allergrößte Teil der Sachen, die in the wild passieren,
sind uralte Scheißversionen.
Ist halt uralte Scheißversionen. Insofern dieses, dann ist der für alle anderen verbrannt, gilt doch eigentlich nur gegen wirkliche High-End-Targets, die halt also wirklich ihren Scheiß im Griff haben und perfektes Monitoring auf allen Systemen haben und die wirklich mitbekommen, wenn da jemand mit einem bisher unbekannten Exploit ihnen die Büchse aufmacht und dann in der Lage sind, halt die Anzeichen für diesen Exploit zu isolieren. Das sind doch relativ wenige. Also.
Ja und nein. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite haben wir halt inzwischen häufig selbst patchende Systeme. Und wir haben eine Menge Telemetrie da draußen. Eine Sache, auf die ich auch noch eingehen wollte in diesem Podcast. Das heißt, wenn du ein Exploit gegen, sagen wir mal, Google Chrome hast oder so, der irgendwie in der Nicht-Stable-Version wöchentlich geupdatet wird, dann selbst wenn die den Bug nicht gefunden haben, ist es einfach wahrscheinlich, dass dein Exploit nicht mehr geht im nächsten Update, weil die Offsets so ein bisschen anders sind und so. Also das heißt, das Weaponizen von Exploits kann kaputt gehen, selbst wenn niemand deinen Bug gefunden hat. Und der Trend in der gesamten Industrie geht dahin, Mitigations zu haben, das heißt sozusagen das Exploiten schwieriger zu machen, also nicht den Bug nicht zu haben, was ja meine favorisierte Lösung wäre, sondern dafür zu sorgen, wenn jemand den Bug findet, dass dann das Ausnutzen schwierig oder riskant ist und häufig nicht funktioniert. Ja. So, und das ist erschütternd erfolgreich, muss man sagen. Also ich war immer ein Feind davon, weil ich mir dachte, das setzt falsche Anreize. Ja, wenn du so Mitigations hast, dann musst du ja die ganzen Bugs nicht mehr fixen und das kann man auch beobachten. Aber diese Mitigations sind inzwischen eigentlich gut genug, dass in der Praxis tatsächlich die meisten Exploits an den Mitigations scheitern. Und das verschiebt auch die interessanten Ziele. Ja, das heißt, du hast heutzutage einfach es gab da eine schöne Analyse zu, ja, die sagt, okay, die Kosten für die Exploit-Entwicklung sind sehr hoch, aber die Folgekosten für den nächsten Exploit sind nicht so hoch.
Weil du schon dein ganzes Tooling
dabei. Weil du das Tooling dann hast. Das heißt, die Leute, was praktisch passiert, ist, dass wir die Menge der Leute, die in der Lage sind, so einen Exploit zu entwickeln, einschränken auf Geheimdienste. Also Leute mit viel, die genug Kohle haben, um das Initialinvestment zu machen oder halt so ein paar Nerds, die das schon sich vorher gebastelt hatten.
Aber es gibt doch reichlich irgendwie so Post-Exploitation-Toolkits und so, die halt irgendwie dann, die du benutzen kannst, um dann auf dem System resident zu werden.
Ja, das ist aber der sozusagen der Teil, nachdem du da schon einen Fuß in der Tür hast. Mhm. Ja, der schwierige Teil ist, den Fuß in die Tür zu kriegen. Also dann, wenn du auf dem System Code ausführen kannst, deine Privilegien im System zu erweitern und so, diese Art von Bug gibt's viel häufiger. Und gerade mit dem Argument, dass es ja nur dann wichtig ist, wenn jemand schon Fuß in der Tür hat, werden die auch gerne runterpriorisiert und dann jahrelang nicht geschlossen. Ja? Also da gibt's deutlich weniger Knappheit an lokalen Privilege Escalation, so heißen die, als an Remote Privilege Escalation oder Remote Code Execution. Das sind so die richtig teuren Bugs. Wenn jemand sozusagen dir irgendwie ein Paket schickt übers Netzwerk und dann irgendwie Sachen auf deinem Gerät tun kann. So, das sind die teuren Sachen. So, das heißt, der interessante Teil ist eigentlich, wie komme ich überhaupt erstmal rein? Ja, wenn ich dann drinnen bin, was ich da für Dinge tun kann, das ist sozusagen der gelöste und automatisierbare Teil. Da gibt's Frameworks, die man kaufen kann, die schon mit fertigem Exploit-Code kommen und auch separat gewartet werden, um das Investment zu verkleinern. Und die mietet man dann auch. Ja, das ist, also es ist wirklich das gesamte, das ist
Cloud-Service.
Es ist, genau, es ist alles nur noch as a Service, auch in der Security. Aber im Wesentlichen ist es so, dass die paar Leute, die noch wirklich Exploits selber entwickeln können, das sind halt nicht so viele. Hm. Ja, und das sind im Wesentlichen Leute mit tiefen Taschen, entweder weil sie schon mal einen Exploit verkauft haben und ordentlich kassiert haben, oder weil es halt Geheimdienste sind. Hm. Ja? So, das heißt, die können schon eigene Exploits entwickeln, haben sie auch gemacht, dieses Eternal Blue, haben sie zwar den Bug gekauft, aber haben dann irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend oder so verschiedene Varianten für verschiedene System Windows-Versionen gehabt. Das machen dann schon die Dienste selber. Ja? So, eigentlich wollten wir über die Defensive reden. Aber die Offensive sieht halt so aus, es gibt nicht mehr so viele Player, die da mitspielen können. Und die, die es können, sind von den Gesetzen in die Kriminalität getrieben worden. Und daher gibt's jetzt schattige Zwischenschichten von Resellern und Brokern. Und das sind so Leute, die dann tatsächlich irgendwie auf so einer Con aufschlagen und Leute in Puff einladen, damit sie irgendwie...
Aber ich meine, es gibt doch irgendwie... Wenn man sich so die Systeme da draußen anguckt, mit denen man so zu tun hat. Ganz viel davon ist doch so Crap, wo du halt irgendwie echt kein Special Sonder-Neu-Exploit brauchst, so weil du halt irgendwie da halt irgendwie dieses Gestapel von irgendwie JavaScript-Frameworks, die dynamisch nachgeladen werden und wo du halt irgendwie dich darauf verlässt, dass jetzt nicht irgendein Webhook schief geht. Das ist doch so der große Teil der Systeme, in denen heute unsere Daten liegen. Ich meine, so richtig so das High-End, so irgendwie, keine Ahnung, aktuelles iOS auf aktuellem iPhone oder aktuelles Android auf aktuellem irgendwie Pixel-Phone. Das, klar, ich meine, aber das ist doch letzten Endes halt der Teil, wo zum einen immer noch Sachen irgendwie über, wie sagen wir mal, so Media-Player hops genommen werden, ne? Also und zwar reichlich. Wo du halt irgendwie dann ein Video über WhatsApp zugeschickt bekommst und dann irgendwie eskaliert es halt einmal quer durch.
Da gibt's auch eine Begründung für übrigens, warum das so ein Ziel ist.
Ja, weil halt extrem komplexe File-Formate, wo die Parser halt schwierig sind.
Aber nicht inhärent komplex, sondern komplex, weil es ein Patentprozess ist, wo gern jeder sein Patent, also die treffen sich als Konsortium und dann sagt jeder irgendwie, pass auf, ich habe hier auch noch eine Idee, die machen wir auch noch als Optional-Feature rein. Ja, oder nicht optional, das ist natürlich der, dann hast du gewonnen, wenn dein Feature nicht optional ist. Aber so ein typischer Decoder-Standard definiert dann sowas wie Mainline-Level irgendwie 1 bis 5, ja, und Komplexitätslevel des N- und Decoders, und je höher die Komplexität von N- und Decoder, desto bessere Vorhersagen kann der treffen, und das ist wie so ein Kompressor funktioniert, dass man eine Vorhersage trifft, was man glaubt, was im nächsten Bild kommt, und dann speichert man nur noch die Änderungen gegenüber dem, also von dem tatsächlichen Inhalt gegenüber der Vorhersage. Ja. So, das heißt, dass es so komplex ist, liegt erstens daran, dass wir immer mehr CPU-Zeit haben, weil die CPUs immer schneller werden, das heißt, wir können uns jetzt auch Decoder leisten, die so ein bisschen komplexer sind. Naja, das hat jahrelang MPEG aufgehalten. Ja. So, und das andere ist eben, dass es so ein Patent irgendwie free for all ist, wo jede Firma nochmal.
Mehr so ein Komitee-Ding, ne?
Das ist ein Komitee, genau. Und die treffen sich halt und dann gibt's keinen Anreiz dafür, den Standard klein zu halten. Im Gegenteil, jeder der Teilnehmer hat sich mit den anderen abgesprochen, dass das möglichst groß und komplex wird, damit jeder ein Stück vom Kuchen abkriegt. Ja, und jetzt gab's gerade nicht nur Videocodecs, auch 5G ist so ein Ding. Da gab's gerade so eine Statistik, dass allein Huawei irgendwie 20.000 Patente hat, die auf 5G anwendbar sind. Das ist ja auch kein Zufall. Klar. Ja, sondern die Firmen versuchen alle so viele Patente wie möglich da in Stellung zu bringen. Und wenn du noch ein Patent reindrücken willst, dann baust du halt noch schnell ein Feature ein, ja, was das Patent braucht. So, das heißt, das ist eine selbst zugefügte Wunde, dass diese ganzen Komplexitäten uns aus den Händen wachsen, die unter anderem durch diese Patentscheiße verursacht wird. Und das führt aber dazu, dass häufig Sachen in den Standards drinstehen, die noch nie einer implementiert hat. Ja, weil die halt optional sind.
Ja gut, wenn sie nicht implementiert sind, sind sie ja irgendwie wesentlich exploitbar. Aber ich meine, was ich halt so, wenn ich...
Ja, Moment. Heute nicht. Aber es gab mehrere Fälle, wo dann irgendwie die nächste Version von dem Decoder plötzlich das Feature supportet hat und die war dann plötzlich
kaputt.
Ja. Ja, und das ist halt scheiße. Das heißt, die Anreize sind überhaupt nicht in die Richtung gesetzt, dass wir hier jemals sichere Software kriegen, sondern im Gegenteil. Ja?
Na klar, ich meine, jeder will halt versuchen, irgendwie seine Stellung am Markt möglichst durch Lock-in halt irgendwie zu mehr voranzutreiben, indem Leute halt irgendwie auf ein Feature dann dependen, was nur von dir kommen kann.
Es gibt ja so, in der Betriebswirtschaft gibt's ja die Idee, dass du entweder verdienst, weil du ein Produkt baust und dann verkaufst du das und pro verkaufter Kopie kriegst du Geld, oder du verdienst an deinem Besitz, was halt viel einfacher ist. Dir gehört irgendwie ein Mietshaus, ne? Und die Softwarebranche hat jahrelang auf Produktverkauf gesessen und schwenkt jetzt um auf Miete und Abo und as a Service. Ja, und das heißt eben, dass sich auch die Infrastruktur ändert drumherum. Ja? So, das ist aber nicht nur negativ, denn das heißt jetzt, wenn jemand irgendwas as a Service anbietet und da gehen Kundendaten verloren, hat er zum ersten Mal einen Anreiz, dass das ordentlich ist. Also da haben viele Leute Hoffnung gehabt, hat sich leider nicht so bewahrheitet. Das ist jedenfalls
meine. Nee, hat sich nicht bewahrheitet, weil es gibt ja keine Folgen. Also ich meine, das ist ja genau das Problem, dass irgendwie die in dem Augenblick, wo, wenn irgendeine Firma deine Daten verliert, und du, also dann ist ja erstmal der erste Schritt, bekommst es mit, meistens bekommst du es nicht mit. Und wenn du es dann doch mitbekommst, weil du halt zum Beispiel halt eine unique E-Mail-Adresse pro Firma verwendest und du siehst halt plötzlich, du kriegst halt Spam auf einer Mail-Adresse, die du halt nur bei dieser oder jenen Firma verwendet hast, dann ist eigentlich alles klar. Dann hast du trotzdem ja noch das Problem, dass die Leute interessiert es ja am Ende nicht, solange sie nicht wirklich irgendeine Art von messbarem oder fühlbaren Schaden haben.
Also ich habe gedacht, zumindest wenn du, sagen wir mal, als Firma in die Amazon Cloud gehst und die Amazon Cloud fällt dann aus, was ja gelegentlich passiert, dass das dann irgendwie dazu führt, dass die Leute da weglaufen. Aber nicht mal das ist der Fall. Im Gegenteil, sondern man sieht, dass die Leute dann Double Down machen. Ja, dann gehen wir halt in noch ein anderes Amazon Rechenzentrum auch rein und gehen vielleicht auch noch zu Microsoft Azure, dem Konkurrenten. Aber das heißt, dass es sozusagen für dich als Anbieter überhaupt keinen Grund gibt, das ordentlich zu machen. Ja, außer dass du vielleicht deine Servicekosten verkleinern willst.
Na, aber du musst sicherstellen, dass...
Wenn du mal mit so einem Service da redest, hast du auch nicht den Eindruck, dass da noch weit weg verkleinerbar ist.
Nee, du musst als Anbieter von solchen Services musst du nur dafür sorgen, dass deine Login-Kraft mit der du die Kunden an dich bindest, weil du zum Beispiel halt APIs hast, die nur du hast, wo dann der Umstellungsaufwand für den Kunden relativ groß wäre, größer ist als das Gefühl des Kunden, dass du ihn leider scheiße behandelst oder deine Infrastruktur halt leider nichts taugt.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil es da seit zig Jahren Gerichtsverfahren gibt bei Oracle und Java. Ja, Java ist nämlich eigentlich ein vergleichsweise offener Standard. Aber als dann Android kam und das nachimplementiert hat und gesagt hat, okay, wir nennen es jetzt nicht Java, sondern, wie war das, Dalvik? Mhm. Ja, da hat halt Oracle gesagt, ja, das sind immer noch so APIs und darauf beanspruchen wir Copyright. Und das ist genau der zentrale Kriegsschauplatz für diese ganzen Cloud-Login-Dienste. Ne? Ob jetzt der Hersteller sagen kann, sagen wir mal, morgen könnt ihr Microsoft kommen und sagen, ich implementiere jetzt die ganzen Amazon-Dinger nach. Ja, und dann kannst du...
Aber ja, Prinzip könnten
sie ja, also theoretisch, ne? In der Praxis haben sie eh praktisch alle von den APIs auch irgendwie als separaten Login-Dienst, der dann aber subtil anders ist, damit du nicht von ihnen wegmigrieren kannst. Mhm. Ja? So, aber eigentlich wäre das ja ein denkbares Geschäftsmodell, dass man sagt, okay, deine Amazon-App läuft auch direkt bei uns, unmodifiziert. Ja, so, und da warten im Moment alle immer noch dieses Verfahren ab, was im Moment immer noch offen ist, wenn ich das jetzt nicht übersehen habe. Und das ist eine
der. Es gibt ja auch so Open-AWS-Projekte, die halt versuchen, halt Teile der Amazon-API in Open nachzuimplementieren und so. Das ist
alles scheiße.
Ja klar, ich meine, das ist halt nur, für die stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele Ressourcen stecken sie da rein, bevor sie wissen, ob Amazon die APIs halt copyrighten kann.
Ja, aber das ist also tatsächlich das wichtigste Gerichtsverfahren im Moment, würde ich sagen, für die IT-Industrie. Ob der Supreme Court findet, dass man APIs copyrighten kann oder nicht. Ja. Weil dann ist ganz Ende mit allen Versuchen, gegen Login vorzugehen.
Naja, das Spannende, was ich hier dabei immer wieder beobachte, ist, dass diese Abhängigkeit von diesen APIs hat ja häufig auch den Grund, dass sie extrem vereinfachen. Also wenn du halt irgendwie so die Amazon Machine Learning APIs anguckst, so, was die da so an Service offerieren, ist halt schon geil, ne? Also da kannst du halt irgendwie Textdokumente reinschmeißen und dann kommt da halt irgendwie so ein Structure-Baum raus, der dir halt irgendwie deine Texte sortiert. Du kannst da Video reinschmeißen und dann kriegst du halt irgendwie da so deine Gesichtserkennung, deine Videos, also deine Gesichtsschnipsel rausmarkiert und kannst die direkt dann ins Face-Matching pipen und so, ne? Und
das ultra, halt, ultra High-Level, ja.
Ja, und du kannst irgendwie so da irgendwie dein Callcenter ranhängen, also wirklich so anschließen, im Sinne über so Plug, mit irgendwie einfach nur eine Verbindung rüberlegen und dann fallen dir halt alle deine Anrufe in deinem Callcenter als so nicht ganz geil, aber okay, Transcription raus. So gibt's halt alles so fertig so. Und du zahlst dann halt pro, keine Ahnung, transkribierte Stunde irgendwie $1.40 oder so. Ne? Also ist halt so als wenn du halt irgendwie so. Und die bieten ja halt auch so alle möglichen Services an. Neulich, was habe ich neulich entdeckt? Amazon Ground Station.
Ja, diese Satelliten.
Also das heißt, du kannst halt, die haben halt einfach auf alle ihre Datacenter halt irgendwie, also die halbwegs günstig gelegen sind, halt irgendwie so steuerbare Satzschlüsseln angebaut. Und dann kannst du halt hingehen sagen, ich würde gerne mit meinem Satelliten reden, welches Amazon Data Center ist denn gerade in der Nähe? Und dann buchst du dir halt Zeit auf dieser Antenne und kannst halt mit deinem Satelliten reden und pipst unten gleich deine Daten direkt irgendwie in deine Amazon Cloud. Und das ist natürlich dann halt so, also am Anfang ist es halt viel günstiger als deine eigene Hardware nehmen. Na, das ist halt einfach, weil du hast halt keine Investmentkosten, du zahlst halt pro Stunde.
So und so. Am Anfang hast du auch wenig Last auf deinem System.
Genau. Aber wenn du dann halt anfängst, tatsächlich so mal so Amazon-Services mal so richtig zu benutzen, also da halt irgendwie dieses, wir wollen jetzt mal Cloud und skalieren und wir brauchen jetzt mal wirklich irgendwie 1000 Instanzen.
Ja, so. Besonders wenn du so Lambda genommen hast, ne? Mhm. Das ist richtig scheiße
teuer. Dann wird's halt richtig teuer.
Also das ist ja auch klar. Ich meine, Amazon hat ja das Investment. Ist doch klar, dass das nicht billiger ist, als wenn du selber machst.
Ja, bloß ich meine.
Die müssen ja auch die Hardware kaufen.
Ja,
bloß, ist ja nicht so, dass sie da kostenlos rumsteht.
Bloß der Punkt ist halt, was dann passiert ist, also ich habe jetzt bei so ein paar Startups beobachtet, die haben halt angefangen auf AWS, weil halt erstmal kein Initial Investment, ne? Spart halt erstmal Kapital. Und dann waren ein paar von denen wirklich erfolgreich.
Na, schon Initial Investment, du musst ja die Software erstmal geschrieben
haben. Ja, du hast die Software geschrieben. Okay, aber du musst halt keine Hardware kaufen, du musst halt irgendwie so ganz viele Sachen nicht machen, ne? Und du musst auch ganz viel Software nicht entwickeln, weil Amazon es schon für dich getan hat. Und dann werden die erfolgreich und überweisen sechsstellige Beträge im Monat an Amazon.
Ja.
so für irgendwie Cloud-Services, wo du entspannt von der Kohle, die du im halben Jahr da hinschiebst, irgendwie dir problemlos ein Datacenter hinstellen kannst und irgendwie die Rechner da reinschieben kannst, die du brauchst.
Es gab mehrere High-Profile-Versuche, sich daraus zu extrahieren, die fast alle in die Hose gehen.
Die können es mit dem raus extrahieren nicht, weil sie sich halt wirklich über die API so dermaßen dependent gemacht haben auf diese Amazon-Software. Die funktionieren halt auch gut. Ne? Also ist halt so klar mit allem
Bugs. Gut genug, nennen wir es so.
Gut genug, so dass du halt irgendwie sagen kannst, okay, wenn ich jetzt irgendwie die replacen wollen würde mit Open-Source-Software oder mit Produkten von irgendjemand anders, ist mein Risiko, dass es fehlschlägt, barbarisch groß oder dass mein Service schlechter wird. Ne? Einfach nur, weil du halt auf diese API zuprogrammiert hast. Und dagegen ist das, wie was früher Microsoft mit Windows gemacht hat, ja eigentlich Chicken Shit, ne?
Ja.
Das hat so.
Also das Lustige ist ja, du kannst ja, es gab ja diese Skandale, oder sagen wir Skandale, wo sich Leute aufgeregt haben, die ihre Produkte über Amazon verkauft haben. Und dann gab es irgendwie ein paar Wochen später ein Amazon-eigenes Label, was dasselbe Produkt in grün irgendwie als China
Nachbau. Amazon Basics, ja.
Genau, Amazon Basics verkauft es dann halt mit so nahe null Marge, weil also Amazon benutzt sozusagen dich als Risikoträger, um zu sehen, was es sich nachzubauen lohnt. Ja. Ne? So, und das haben wir bisher in der Cloud noch nicht so gesehen, ist jedenfalls mein Eindruck, oder? Dass sie sagen, okay, diese Middleware, die machen wir jetzt auch mal. Also man sieht eine kombinatorische Explosion an Diensten, die AWS anbietet.
Ja, es sind aber eher Sachen, die sie selber für ihren eigenen Kram entwickelt haben. Also ganz viel von dem Machine Learning-Zeug sind halt eigentlich so
genau.
Komponenten, die eigentlich in Alexa drin sind.
Und ja, so, und auch traditionelle Datenbank-Scheiße und so.
Mhm, klar,
ja. Also okay, aber der Standard.
Ja. Ja gut, aber die finde ich uninteressanter. Also aber das ist halt so der, klar, das passiert halt, aber das haben die anderen ja auch. Aber
naja, aber das geht mir mit Security genauso, dass ich sage, okay, also die Security-Vorfälle gegen Firmen, die irgendwie seit 2 Jahren patchbaren Bug geohnt werden, die interessieren mich halt auch nicht.
Mhm.
Ja, weil ich sage, ey, weißt du, wenn du es nicht schaffst, einen Patch, der frei runterladbar im Internet ist, bei dir auszurollen, warum soll ich mir dann überhaupt anhören, wie scheiße es dir geht? Ja, so, das ist ja echt selber zugefügt. Das ist wie wenn deine Öllampe im Auto läuft und oder irgendwie Bremse warten und du guck, dann gehst nicht zur Werkstatt. Da habe ich dann auch kein Mitleid. Denke ich mir, okay, das ist dann halt Darwin, ne? Aber so ist es halt nicht, sondern im Effekt werden die Kosten eben an die Gesellschaft externalisiert. Wir haben jetzt halt alle so eine Art irgendwie Wetter. Herangehensweise. So Security-Bugs passieren halt und du guckst halt nur noch, ja, ist es heute mehr oder weniger?
Das ist halt so, genau, wir betrachten es halt wie eine Naturgewalt.
Passiert halt.
Und
nicht nur von der Betrachtung her, sondern auch von der Reaktion her. Das ist ein Trend, den ich heute eigentlich mal ansprechen wollte, der mir in letzter Zeit vermehrt auffällt, dass die Leute, also es gab früher diesen Joke, dass man gesagt hat, der Updater ist fertig, wir shippen. Mhm. Ja, den Rest können wir im Feld nachpatchen. Und heute ist es so, dass man sagt, der Updater geht und wir haben laufende Telemetrie. Dann können wir im Feld irgendwie nachpatchen und debuggen und vorher Qualitätssicherung sparen wir uns. Ja? Das heißt, nicht nur betrachten wir sozusagen die einkommenden Hacks als Wetterphänomen, sondern auch unsere Vorbereitung ist wie beim Wetter, dass wir schön Wetterstationen aufstellen und Daten reinkriegen und dann gucken, so aus welcher Windrichtung kommt denn heute der Hagel, ne? So, aber niemand hat versucht, vorher irgendwie die Dächer abzudichten, sondern der gesamte Aufwand geht in das Aufstellen von irgendwelchen Wetterstationen, also so in der Analogie, in der Software jedenfalls. Man sieht, dass die Ausgaben dafür eine architekturell stabile und belastbare Software herzustellen sehr viel geringer sind als die Ausgaben in so Nachsorge, ja, also ein ja, Trend.
Nicht mal Nachsorge, ich meine, wenn ich mir angucke, so, ich gucke ja immer gerne. Ja,
Nachsorge ist nicht das richtige
Wort. Wenn ich so Office starte, ne? Microsoft Office.
Ja, ja, 360, wie viel Verbindung der aufbaut.
Und vor allen Dingen, wohin?
Ja.
Ja, also es ist halt irgendwie, das ist ja halt quasi so, ich glaube, meine letzte Zählung war bei 36 oder 37 verschiedene Server, inklusive Skype und irgendwelches Zeug in China. Und wo ich so denke, so, Was?
Na, Skype gehört jetzt auch Microsoft.
Ja, ich weiß, dass Skype Microsoft gehört, aber ich habe kein Skype installiert.
Ja. Denkst du?
Ja, ja, ich weiß.
Lync heißt jetzt Skype for Business, ist daher, ist zwar immer noch ein anderes, aber egal.
Anyway, also jedenfalls, was da halt passiert an dieser sogenannten Telemetrie, ist halt einfach in so einer Weise explodiert, dass ich mir, also kann eigentlich nur so Theorien dazu entwickeln, wieso es dazu kommt, so. Also eine Theorie ist, da sind halt, keine Ahnung, 20 verschiedene Teams, die in diesem Gesamtprodukt entwickelt haben und jedes von denen halt irgendwie seine eigene Telemetrievorstellung und will halt irgendwie wissen, ob sein Teil jetzt irgendwie noch funktioniert. Dann
nee, das kann ich dir tatsächlich aus eigener Beobachtung erklären, wie es dazu gekommen ist.
Nämlich?
Ne? Das ging nämlich so los, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier unsere Software, was ist denn, wenn wir Bugs haben? Dann hat man einen Bug-Tracker eingerichtet. Ja? Und dann hat man gemerkt, okay, da kommen immer mehr Bugs rein. Die sollten wir mal fixen. So, dann fängst du an, deine Bugs zu fixen und dann stellst du fest, es kommen aber mehr Bugs rein, als du rausfixst. Mhm. Ja, okay, dann sagst du, okay, müssen wir priorisieren. Ja, jetzt priorisierst du die Bugs anhand von, wie schlimm wäre denn das, wenn jemand darüber geohnt wird. Ne? So, und dann fixst du die Bugs zuerst und es ergibt eine, was ich gerne als Bugwelle bezeichne, so wie eine Bugwelle beim Schiff, schiebst du so eine immer größer werdende Menge an Bugs vor dir her. Und die aktuelle Iteration ist, dass man sagt, du guckst nicht mehr, du fixst nicht mehr alle Bugs, die schlimm wären, wenn sie exploited werden, sondern du benutzt Telemetrie, um rauszufinden, welche tatsächlich exploited werden. Und die fixst du. Das heißt, das ist sozusagen die Nachiteration davon, dass wir mit dem Bugfix nicht hinterherkommen und wir investieren lieber in so Meta-Bullshit, als dass wir mehr Leute einstellen, die Bugs fixen.
Okay, das erklärt immer noch nicht, warum sie irgendwie zu 36 verschiedenen Servern connecten.
Na, weil es alles eigene Teams sind.
Okay, das also der Teil der Theorie stimmt.
Ja, ja.
Okay, und aber dann die Annahme, dass man erkennt, über welche Komponente man gerade exploitet, wird es doch mal irgendwie auch Quatsch, oder?
Ja, natürlich.
Ich meine, du siehst, also
das ist eine Illusion, aber hör mal, wenn du anfängst, nicht alle Bugs zu fixen, über die Leute schlimm geohnt werden können, dann müssen wir über den Rest eigentlich gar nicht mehr reden, finde ich. Ne?
Kann so. Ich darüber reden.
Also worüber ich mich ja seit mehreren Jahren aufrege, ist ein Konzept namens Threat Intelligence, was für viel Geld verkauft wird. Mhm. Ja? Und da kriegst du dann so ein Feed und da wird dir gesagt, heute kommen Angriffe von dieser IP aus Russland. Ja, und dann gehen die Leute zu ihren Firewalls und machen die IP aus. Und dann denkst du so, was tut ihr denn da? Ja, wir haben das vor vielen Jahren zum ersten Mal beim Kongress beobachten können, dass plötzlich alle möglichen Webseiten aus dem Kongressnetz nicht mehr gingen. Mhm. Ne, du erinnerst dich bestimmt, weil irgendwie im Vorjahr irgendjemand irgendwie pressewirksam gehackt wurde aus dem Kongressnetz, haben die dann alle angefangen, halt das Kongressnetz zu bannen in ihren Firewalls. Ja, als wenn das irgendwie ihre Probleme behebt.
Na, für den Moment vielleicht schon so, ne?
Ja, aber das ist genau, worauf ich hinaus will. Wir haben halt verschiedene Sichten auf dasselbe Problem. Wir haben auf der einen Seite die Sicht von mir als Techniker. Ich sage, hör mal, du hast hier einen Haufen Scheiße, der muss mal gefixt werden. Und du hast dann die Sicht des Managers, der sagt, okay, wir haben hier diese Angriffe. Die sollten möglichst wenig Erfolg haben. Ja, aber dem Manager ist letztendlich wurscht, ob die irgendwie deswegen nicht mehr angreifen, weil der da drüben noch leichter angreifbar ist. Deswegen ist eine häufig vertretene Theorie, wir müssen ja nicht sicher sein, wir müssen nur, muss nur teurer sein, uns zu exploiten als die anderen. Mhm. Ja, und das ist eine These, die Microsoft lange Jahre vertrieben hat. Und ich dachte mal, Leute, das funktioniert doch nicht offensichtlich. Ja, hat's auch nicht, aber inzwischen, so nach so 15, 20 Jahren, ist es so, dass inzwischen Apple ein deutlich stärkeres Ziel ist als früher. Ja, obwohl der Marktanteil eigentlich nicht deutlich zugenommen hat. Und ich glaube, vielleicht haben sie doch recht gehabt, befürchte ich gerade, ja? Nein. Dass sie gesagt haben, so rein wirtschaftlich zu argumentieren und zu sagen, okay, pass auf, das muss hier nicht sicher sein, aber es muss billiger sein. So vom Preis-Leistungs-Verhältnis für den Angreifer muss es sich mehr lohnen, Apple anzugreifen als uns.
Naja, weil das liegt aber eher im Leistungsverhältnis, weil irgendwie Apple-User in der Regel mehr Geld haben.
Ja, aber es gibt halt auch weniger
davon. Das wäre zu hoch.
Aber es gibt halt weniger davon. Das heißt, du hast so einen Hebel da drin, ne?
Also meine Theorie ist ja da, dass wir da halt einfach so die ökonomische Spaltung der Gesellschaft sehen und dass halt irgendwie sich die, wenn du halt irgendwie als Angreifer sagst, okay, du willst halt irgendwie mindestens irgendwie 100.000 Euro im Monat machen, dann ist es halt sinnvoller dahin zu gehen zu den Leuten, die nicht nur 10.000 Euro im Jahr verdienen.
Ja, so. Also Apple statt Android, sagst du.
Genau. Obwohl, gut, die neuen Pixelphones sind ja genauso teuer, insofern ist es egal.
Ja, aber, das ist übrigens aber eine Frage, über die ich auch gerne mal nachdenken würde, ja. Denn mein Eindruck ist, also ich erinnere mich noch, in den 90er Jahren war Toyota plötzlich sehr erfolgreich. Und die Zeitungen haben dann Berichte gedruckt und haben gesagt, ja, das liegt daran, dass Toyota eine Qualitätsoffensive gefahren hat. Ja, und dann gab es so mehrere mystifizierende Berichte, was die alles für Voodoo-Handlungen da machen. Und der Westen hat dann auch angefangen, in Qualität zu investieren. Mhm. Und das hat alle Produkte teurer gemacht. Ja, und ich glaube, wir erleben gerade die Gegenbewegung. Also ein paar der Stichwörter waren zum Beispiel sowas wie Zero Defect oder Six Sigma oder irgendwie Exzellenz, irgendwas, Technical, irgendwas Exzellenz. Also es gab da mehrere so Buzzwords und die sind heute aber alle weg. Ja, oder so Five Nines ist so eine Sache, die hört man noch gelegentlich bei Netzwerkkram, so dass man sagt, irgendwie die Ausfallwahrscheinlichkeit muss so gering sein, ja, das ist irgendwie nur 0,0 irgendwas Prozent. So, diese Art von Anforderungen ist einfach weg heutzutage, aber die Preise sind ja nicht gesunken, sondern eher im Gegenteil, die Smartphones sind eher teurer geworden. Und ich glaube, dass da so eine wirtschaftliche Überlegung dahinter steckt, dass man sagt, okay, Qualität kostet Geld, Lock-in ist billiger, wir machen jetzt mal die Qualität weg, ja, wir sparen jetzt mal die Qualität und im Gegenzug bringen wir aber mehr Gerätegenerationen raus. Ja, so, ändert sich aber, wie viel Telefone du verkaufen musst, um mit der Marge noch denselben Gewinn zu machen.
Also, meine, das ist ja diese Five Sigma Nummer ist ja, damals von Motorola, ich weiß nicht, ob erfunden oder zum ersten Mal in größerem Stil eingeführt worden, habe ich vergessen.
Na, angeblich, es kommt von Jack Welch, der GM-Typ, der ja, GM ist ja dann in die Pleite gegangen. So, vielleicht war das der Grund, warum heute keiner mehr Six Sigma macht.
Naja, gut, ich meine, die haben halt, ja, versucht damit halt irgendwie Qualitätskontrolle bis zum Ende durchzuziehen. Also die Grundidee dabei ist ja zu sagen, wenn du eine Massenproduktion hast am Fließband und da kommen Geräte raus, die Defekte haben,
ja,
dann gehst du jedem Einzelnen nach. Das heißt also, wenn du halt da eine Platine vom Band kommt, die halt irgendwie, wo ein Kondensatorfalt schon drauf ist oder wo halt irgendwas nicht in Ordnung ist. Jeder einzelne Bug wird gefixt.
Das ist eigentlich. Und zwar als Prozess, dass du guckst, wie verhindern wir, dass diese Art von Bug nochmal passiert?
Genau, wie passiert, also wie verhindern wir, dass das nochmal passiert? Wie sorgen wir dafür, dass halt irgendwie zukünftig ähnliche Bugs, die also aus derselben Strukturklasse kommen, halt nicht nochmal auftreten und so weiter. Und tatsächlich war bei Motorola, die hatten halt massive Qualitätsprobleme zwischendurch und dann haben sie halt irgendwann, also wir reden jetzt so noch von so 80s, ne? Also so
ja.
Lange her. Und dann haben sie halt irgendwie angefangen, das für ihre Funkgeräte-Sparte und so einzuführen und deswegen sind diese Geräte halt so rock solid gewesen. Also so Motorola-Funkgeräte war halt so
der Goldstandard.
Quasi so das Funkgeräte-Äquivalent zu den alten Nokia-Telefonen, ne? Die halt irgendwie also einfach so, konntest du als Flaschenöffner verwenden und ansonsten eigentlich fast auch nicht kaputt kriegen, so. Und dementsprechend teuer waren die halt aber auch. Und was dann halt passierte, ist natürlich, dass halt irgendwie der Trick, dass man Qualitätssicherung bezahlbar bekommt, den haben halt die meisten Firmen nicht hinbekommen. Und dann ist halt so das jetzige Modell zu sagen, so man schludert halt genau so, dass man mindestens beim Test am Ende der Production Line den Großteil der defekten Geräte mitbekommt, also das sozusagen im Testing mitbekommt, um die dann auszusortieren. Und dann irgendwie sortiert man die nach Defektklassen und guckt dann halt so in die obersten 30% oder so, also die halt sozusagen das größte Volumen an Defekten ausmachen. Die Bugs fixt man und sorgt ansonsten immer nur dafür, dass man den Ausschuss nicht zum Kunden schickt. Das ist halt der momentane Modus operandi, wie halt irgendwie ganz viel Produktion stattfindet. So, ne? Deswegen.
Genau wie bei den Bugs.
Ja, genau. Das ist halt so total äquivalent. Also man geht halt hin und sagt, man versucht halt, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die besonders häufig auftreten. Und gut, besonders schlimm natürlich auch noch, wenn es halt irgendwie blöd kommt. So, ne? Aber am Ende ist es dann halt so ein, also es erinnert mich so ein bisschen daran, wieso hatten wir denn dieses Gefühl, dass diese Nokia-Telefone alle so rock solid sind? Die Software auf den Dingern war
super scheiße.
War auch scheiße. Aber sie hatten damals genau das, was sie halt irgendwas.
Bootete schnell.
Ne, und zwar ohne, dass du es mitbekommen hast. Also diese Nokia-Telefone funktionieren ja auf der Software-Ebene so ein bisschen so ähnlich wie so Telco-Hardware. Die bootet auch nur schnell und die wird von Watchdogs bewacht. Und auf diesem Telefon gab es auch mehrere Watchdogs. Die haben halt gesehen, wenn irgendwie der Kernel weggecrashed ist oder irgendwie das UI eingefroren ist und so. Die haben es halt einfach schnell gebootet. Und sie konnten halt so Teile von dem Ding booten, dass du sich nicht nochmal neu einbuchen musste, ne? Weil die halt irgendwie quasi den State von dem Baseband, was halt mit dem Netzwerk geredet hat, haben die halt bewahrt, während sie da drüber den ganzen Kram rebootet haben, ohne dass du es mitbekommen hast. meistens hat es halt rebootet, wenn es eine Hosentasche hattest. Also die haben halt auch zum Beispiel so Sachen gemacht, wie wenn du halt irgendwas auf dem Keyboard gemacht hast und da drunter war schon irgendwas total schlimm, dann haben sie deinen Input gecached und haben dann erst gebootet, wenn du nicht hingeguckt hast. Also wussten die nicht, ob du hinguckst, aber so, dass du nicht gesehen hast. So haben dann halt Display Framebuffer eingefroren, da drunter gebootet und dann wieder weitergemacht. So ein Scheiß, ne?
Du, ich weiß, ich erinnere mich noch, als das der Hauptvorwurf an die Chinesen war, dass die...
Also man sieht, wenn es bootet, ja?
Nee. Das davor, zwei Kommentare. Mhm. Erstens gibt es diese Apple-Geschichte, aber die andere Sache war, ich erinnere mich noch, dass man gesagt hat, okay, wenn du in China was herstellst, dann gehst du hin und dann machst du Qualitätssicherung und dann sagst du, ist scheiße. Und dann gibt's Verhandlungen und dann machen sie das so lange besser, bis du weggehst und danach geht's wieder runter. Ja, dass das war immer die Beschwerde des Westens am Chinesen, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, wenn du einmal Qualität eingependelt hast, dass es dann dabei bleibt, sondern die haben dann halt angefangen und haben es halt billiger gemacht und haben den Profit eingestrichen. Ja, so. Mhm. Und das machen wir jetzt genauso. Und die andere Anekdote, die mir da spontan einfällt, ist, als Apple von OS 9 weg wollte und sich, haben verschiedene Leute gefragt, unter anderem BOS, und Next Step haben gefragt, wie schnell bootet denn euer Scheiß? Ja, das war die Nummer 1 Anforderung. Das muss schnell booten. Und Next Step hat gesagt, wissen wir nicht mehr, schon so lange her. Ja, so. Und das hat gewonnen, dachte ich eigentlich damals. Aber ja, offensichtlich nicht, ne? So, das ist zwar offensichtlich besser, wenn es nicht booten muss. Aber es ist eben nicht so, dass sich das dann durchsetzt, sondern du hast dann halt diesen,
also, ich kann ja mal gucken.
Du hast halt diesen Effekt, dass es dann eben doch immer wieder scheiße wird. Und heute ist es ja so, du kriegst gar nicht mehr mit, wie viel Uptime dein System erreicht, weil du halt irgendwie alle Nase lang eine neue Version reinpatchen musst.
Also mein System hat hier eine Uptime von mittlerweile 29 Tagen, was halt heißt irgendwie...
Das ist doch gar nichts. Ey, früher haben wir hunderte von Tagen gehabt.
Nee, aber der letzte Mal ist halt nach dem letzten... Security Update.
Naja, genau.
Genau.
Aber das heißt,
die 30 Tage sind bald wieder rum.
Ja, aber das heißt, es gibt halt überhaupt keinen Anreiz für die, dafür zu sorgen, dass das ordentlich ist. Weil so lange lebt es eh nicht, ja?
Also gut.
Das ist wie in Tschernobyl. Es gab doch in Tschernobyl diese Geschichte, dass alle dachten, okay, da ist jetzt irgendwie tote Erde. Nix. Da ist ganz viel, die ganzen Tierarten, die kürzer leben, als so ein Krebs braucht, um ein Tier umzubringen. Denen geht's super, ja? Mhm. So. Und so ist das mit Software halt auch. Wir bauen jetzt eben Software, die nicht lang genug lebt, um von dem Krebs umgebracht zu werden und liefern jetzt halt metastasierte
Krebszellen aus. Das muss man tatsächlich dem OS X zugute halten. Wenn man es halt nicht patcht, dann läuft es auch hunderte von Tagen einfach durch. Also es halt geht schon. Also das Next Step darunter ist schon okay. Kann man schon sagen. Also der Kernel ist schon okay. Crasht tatsächlich
wirklich, ich sag da mal nichts zu,
extrem selten. Also Chrome crasht häufiger als der Kernel.
Tja.
Naja, also
eigentlich wollten wir jetzt zu defensiver Software kommen. Mhm. Ja, also man sieht halt die Idee, dass man Exploits kauft, ist eine Sache, die vom Staat vor allem gemacht wird, von irgendwelchen Behörden, ja, und dem Militär, die glauben, wenn sie jetzt irgendwie andere Leute schnell genug angreifen, dann kommen die nicht mehr dazu, uns anzugreifen oder so. Was natürlich Quatsch ist. Ja. Und die, was Firmen machen und Organisationen und Einzelpersonen, ist eher defensive Sicherheit. Und das ist aber inzwischen ein so breiter Bereich, dass es da lohnt, auch nochmal zu differenzieren. Also wir haben, die offensichtliche Idee wäre, dass man einfach bessere Software entwickelt. Ich sage das jetzt mal, als wenn es kein Problem wäre. Ja, dass man sich irgendwie Methoden überlegt, bugfreie Software zu schreiben. Das wird aber so gut wie nicht gemacht. Ja, die nächste Annäherung wäre, dass man guckt, irgendwie mit Testing guckt, dass sie dann wenigstens zuverlässig hochkommt und irgendwie keine Core-Dumps hinterlässt beim Durchstarten und so. Ja, also funktionale Tests, was aber nicht dasselbe ist, wie ordentliche Software zu schreiben. Ja, sondern das ist halt, ich erinnere mich manchmal noch mit Grauen an unseren alternativlos Podcast über Atomkraftwerke, der jetzt schon echt viele Jahre her ist. Wo uns der Herr Seiler damals erklärt hat, wie so ein Atomkraftwerk eigentlich funktioniert und dass es alles indirekte Messungen sind, weil du überhaupt keinen Sensor natürlich in diese Temperaturen reinbringen kannst. Und so ähnlich ist das hier auch. Wir machen so indirekte Verwässerungsverfahren, die aber das eigentliche Problem gar nicht lösen.
Ja, also bist du denn sicher, dass diese ganze Telemetrie-Quatsch, dass der wirklich nur für Security ist?
Nein, aber damit wird es begründet.
Weil ich meine, so
inzwischen ist das ein Geschäftsmodell, aber das war es nicht von Anfang an.
Also weil ich, so die Menge an Daten, die da abfließt, kann einfach nicht gering sein. So, und ich meine, so die, also wenn man sich so anguckt, wie halt irgendwie Microsoft dieses Zeug betreibt, also so ein Office 360 zum Beispiel, wenn du da irgendwie nicht alles ausknipst, was du ausknipsen kannst, dann kannst du eigentlich auch gleich Google Docs nehmen und den Kram irgendwie direkt auf deren Cloud-Servern editieren, weil das nimmt sich dann auch nicht mehr viel so.
Ja, na, es gab doch hier, es gab hier jetzt jahrelang Berichte über Windows 10 von Leuten, die versucht haben, alles auszuschalten und es ging schlicht nicht. Mhm. Konntest du nicht ausschalten, ja? Und selbst Open Source Software ist nicht gefeit. Also ich bin ja ein Firefox-Benutzer und ärgere mich da seit Jahren drüber, dass du im Grunde einmal pro Monat die Settings durchgehen musst, ob irgendwas dazugekommen ist.
Haben sich ein großes Vorbild bei Facebook
genommen. Das ist wirklich zum Kotzen. Ja, aber das ist ein aktueller Trend. Und weißt du, es gibt ja häufig so, ich will mal sagen, Marketing-Aussagen, so von wegen irgendwie Blockchain wird uns retten oder eben Big Data ist der Schatz der Zukunft, Daten sind das Öl. Da glauben die wirklich dran. Ja, die sagen auch, Internet ist billig. Ja, und das ist halt richtig doll scheiße, wenn du dann mal in einem Land bist, wo Internet eben nicht irgendwie Breitband und billig ist. Dann kriegst du nämlich mit.
Oder es gerade einfach mal down ist.
Oder es down ist, ja. Oder in China zum Beispiel, das fand ich sehr witzig, habe ich glaube ich schon mal erzählt, hat mein Android-Telefon die ganze Zeit gezeigt, ich hätte kein Internet, obwohl ich natürlich Internet hatte.
Weil
der das getestet hat.
Weil der Ping-Server nicht ging.
Genau, weil er das getestet hat, indem er auf irgendeinen Google-Service zugegriffen hat und Google-Services sind halt blockiert aus China. Mhm. Ja. So, und das merkst du halt in solchen Gelegenheiten. Und wenn du auf die Mobilfunkrechnung guckst, ja, ohne irgendwelche Interaktionen mit dem Telefon gemacht zu haben, wie viel Daten du da verbrätst für nix und keiner sagt dir, wer es war, ne, so. Also diese Telemetrie hat, glaube ich, angefangen als Security, aber inzwischen ist es natürlich ein
Schnorcheln.
Ist halt, ja, naja, Storage ist halt billig. Es ist übrigens auch so eine Sache, wo Amazon Preistreiber war, ne? Denn du telemetrierst ja nicht in dein eigenes Rechenzentrum, sondern in
irgendeine Cloud.
Sondern in irgendein S3 Storage. Und Amazon bietet da relativ günstige Preise für Daten, auf die du nicht ständig zugreifst. Und die meiste Telemetrie ist so, ja?
Und
dass einfach auf Halde irgendwo hingespeichert wird.
Und sie bieten dir halt die Analyse-Services für dahinter an, ne? Also genau. Das ist halt irgendwie, wir haben ja irgendwie diese ganzen Machine Learning Services, die dann halt für dich die Logfiles da durchrödeln, um dir zu sagen, welche Bugs jetzt irgendwie die sind, um die du vielleicht mal kümmern musst.
Ja, aber also ich denke mir immer, die Zeit, die du verlierst beim Analysieren der Telemetrie, da hättest du die Hälfte deiner Bugs fixen können.
Klar.
Ja, das ist totaler Scheiß. Aber also ich wollte nur sagen, es gibt da so ein Spektrum aus Sachen, was man in der defensiven Security macht. Das Beste wäre, wenn man die Software einfach sicherer macht, aber da geht die Kohle nicht hin. Dann gibt's halt Testing, ist denn die Funktionalität überhaupt da? Und dann gibt's auch so reaktives Testing in Sachen Sicherheit, ist dann Code-Audit. Das ist, was ich beruflich mache, dass ich mir halt den Code von so einer Software angucke und nach Bugs suche. Aber ist halt auch reaktiv. Ja, eigentlich wäre es ja besser, wenn wir eine Methode hätten, mit der wir Software so konstruieren können, dass ein Audit nicht nötig ist. Aber da forscht irgendwie niemand. Selbst das BSI, dem ich sehr zugute halte, dass sie überhaupt Projekte gemacht haben, als eine der ganz wenigen Institutionen weltweit, um mal Open-Source-Software sicherer zu machen, selbst die haben praktisch ausschließlich, soweit ich weiß, auf Audits gesetzt. Was ein guter Anfang ist. Ich will nicht gegen Audits argumentieren.
Du lebst da schließlich davon.
Klar, das wird mir hoffentlich die Rente bezahlen, aber nein, die Rente bezahlt mir Stack Overflow. Vielen Dank an der Stelle an Stack Overflow.
Können wir auch nochmal.
Ja,
wo wir gerade bei Stack Overflow sind, hatte da irgendwie die Tage eine interessante Begegnung mit jemand, der auch für die Offensive Con irgendwie in der Stadt war und da sich auch sehr zu Hause fühlt, also auf der sag mal, offensiven Seite und irgendwie Exploits bauen und verkaufen und irgendwie.
Ist auch total geil. Du wirst da umgarnt, ja, du kriegst irgendwie alle Drogen, die du willst auf so einer Offensive Con, ja, wenn du irgendwie jemand bist, der regelmäßig Exploits raushaut, dann wirst du da, kriegst du alles, was du willst, ja, das ist ein tolles Leben, aber.
Also ich weiß nicht genau, ob der, ich glaube, der verkauft, glaube ich, nicht, sondern der macht halt mehr so, der hat halt so mehr so diesen, also sagen wir mal, etwas nihilistischen Ansatz und der meinte halt dann irgendwann so zwischendurch so irgendwie, ja, wenn er Langeweile hat, also der ist halt so ein richtiger Blackhead so und der meinte halt dann so, ja, wenn er Langeweile hat, dann hilft er jetzt Leuten auf Stack Overflow.
Sorgt für Nachwuchs.
Naja, was heißt Nachwuchs?
An Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden. Genau.
So, er meinte halt so der Underhill C-Contest, also das, wo man halt irgendwie Programme schreibt, bei denen irgendwie die Backdoor nicht sichtbar ist. Der wäre doch irgendwie auf Stack Overflow, also diese Webseite, wo man irgendwie nach Fragen stellt und dann Kurznippets bekommt, sehr viel besser aufgehoben. Und außerdem wäre es auch echt effizienter, weil dann muss man nicht drauf warten, bis die Leute selber blöde Ideen haben, sondern kann ihnen schon dabei helfen. So.
Aber nur, Stack Overflow ist
nur
schon...
Nur konsequent, finde ich so.
Ja, aber Stack Overflow braucht keine Hilfe an der Stelle, muss man leider sagen. Die haben sich kaputt gamifiziert. Ja, das ist halt... Die Währung, in der man da bezahlt wird, dafür, dass man anderen hilft, sind halt so Internet-Gummipunkte. Und die kriegt man, wenn der Typ, der die Frage gestellt hat, sagt, oh, das war eine gute Antwort. So, aber der weiß ja per Definition nicht, welche Antwort gut ist und welche nicht. Der kann nur sehen, funktioniert es oder nicht. Ja, wenn er sich da eine Sicherheitslücke einfängt, dann merkt er das ja nicht. Oder jedenfalls nicht sofort. das heißt, der...
Das, ja, vor allem, das wird er nie wieder zusammenkriegen, dass die Sicherheitslücke dann
irgendwie. Ja,
das und vor allem unterstellt er halt jemand, der irgendwie ihm auf Stack Overflow geholfen hat, unterstellt er ja nicht, dass der das böswillig macht.
Ja, muss er ja auch, wie gesagt, gar nicht. Also ich meine, das ist natürlich nochmal eine Steigerung, aber Stack Overflow ist also so eine destruktive.
Findet der irgendwie ganz.
Das wird mir die Rente bezahlen, ja. Denn also das Anreizsystem ist halt nicht eine gute, wohl durchdachte, ordentliche, treffende Antwort zu geben, sondern das Anreizsystem ist, schnell eine Antwort zu machen, die gut aussieht. Und das hat dazu geführt, dass es so eine Art irgendwie Wettrennen darum gab, wer die besten Textbausteine hat. Ja, und der zuerst antwortet, kriegt halt den Internetpunkt. Und da ist dann halt nicht Qualität gefragt, ja, sondern da ist so viel Bullshit unterwegs. Also inzwischen, wenn ich ein Audit mache, greppe ich immer nach Stack Overflow. Und das ist erstaunlich häufig, dass man da Kommentare also findet.
Im Source Code,
ja. Und da steht dann, ja, das habe ich hier von Stack Overflow, Frage so und so, URL. Und dann denke ich mir so, alles klar, vielen Dank. Ja.
Also ich meine, es ist ja, immerhin ist es eine ordentliche Dokumentarkultur. Ne?
Ja, das finde ich gut. Und da kann ich auch nur zu aufrufen, macht das auch, wenn ihr von Stack Overflow was kopiert. Und sei es nur zu eurer eigenen Exkulpation, ja, damit ihr sagen könnt, das hat euch jemand falsch empfohlen. Macht das weiter, da freut sich der Auditor, freuen sich alle. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben halt eine Menge Geld, was ausgegeben wird für defensive Security und fast nichts davon ist...
Für Offensive meinst du?
Nee, für Defensive.
Okay.
Also es wird eine Menge Geld investiert, aber halt praktisch nichts davon tatsächlich für Sachen, die Sicherheit steigern, sondern alles so Metamaßnahmen, ja. Also Threat Intelligence ist so das der übelste Auswurf, aber diesen Trend, dass man sagt, wir müssen hier Daten erheben, den gibt's schon lange, ja. Das hieß am Anfang, hieß das Log-Auswertung von der Firewall, dann hieß es Intrusion Detection System, dann hieß es Intrusion Prevention System, dann hieß es hat die Schlangenölindustrie hat angefangen, irgendwelche Konsolen für ihre Endpoint Security anzubieten und da macht man Big Data drauf. Und dann gab es ein SIEM, das ist auch jetzt irgendwie ein Trend, der gerade wieder am Abebben ist, ist mein Eindruck. Aber das sind alles so, das hilft ja alles überhaupt nicht gegen die Sicherheitslücken, sondern die Idee ist, dass ich erkennen kann, wenn ich angegriffen werde. Und das ist halt so das Gegenteil dessen, was ich gern möchte. Also mein Ziel ist gern, dass ich nachts ruhig schlafen kann, weil ich weiß, irgendwie, da passiert gerade nichts. Ja, wer mich angreifen will, beißt sich gerade die Zähne aus. Das ist meine Zielvorstellung.
Ja.
Ja, ich habe nichts dagegen, dass man ein bisschen Telemetrie macht, wenn man das erreicht hat. Ja, aber es ist halt nicht so, sondern was ich beobachte, ist, dass die Leute erst Telemetrie machen und dann sich aber den Rest sparen.
Na, ich glaube, dass diese Idee mit dem Telemetrie und dem Software telefoniert die ganze Zeit nach Hause, die ist ja so ein bisschen langsamer eskaliert. Ne? Also das ist ja so der Punkt, dass jetzt irgendwie dieser ganze Telemetrie-Quatsch einen durchaus nicht insignifikanten Anteil des Traffics macht, den man halt auf so einem normal benutzten User-Computer sieht, ist ja eigentlich erst in den letzten 3-4 Jahren passiert. So. Und vorher war es ja eher so, dass so diese nach Hause telefonieren Sachen fing ja eher so an mit so License Verification Kram, ja. Ne? Das war so der erste Schritt und dann hat man schon mal angefangen mit der License halt dann die Systemkonfiguration zu übertragen, also welche Betriebssystemsversion, dann ging es weiter mit was ist denn da noch so für Software installiert? So, also was ist denn das Environment so? Dann ging es irgendwie mit irgendwie Location weiter, wenn man die irgendwie ermitteln konnte.
Da gibt's aber auch eine technische Erklärung für. Du brauchst nämlich, um diese Art von hochvolumigen Echtzeitdaten verarbeiten zu können, Spezialdatenbanken, Und die haben früher nur ganz wenige Firmen gebraucht, so jemand wie eine Telco fürs Billing. Mhm. Und das war ein Spezialbranchenteil, wo es dann auch Speziallösungen gab. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal von so einer einer der ersten objektorientierten Datenbanken gehört habe, die speziell damit Werbung gemacht haben, dass sie so und so viel Billion Records pro Tag. Genau. Ja, das war deren Sales Pitch, ja, dass sie gesagt haben, wir können mit so viel Bewegtdaten umgehen. Und dass es heute praktisch für jeden verfügbar ist, liegt unter anderem daran, dass man es eben bei Amazon als Service mieten kann.
Stimmt, du kannst.
Und es gibt wirklich ein Dutzend inzwischen so spezial irgendwie Streaming-Datenbanken ist so der Begriff. Und auch das Elasticsearch heute so bekannt und groß ist, liegt unter anderem daran, dass viele Leute da ihre Logs reinpipen. Überhaupt auch Siem sind ja auch sowas, ne? So ist eine
Nazi. Siem heißt Security Incident and Event Management, ne?
Nee, okay. Steht glaube ich nicht für Incident. Also es ist jedenfalls sowas wie ein zentraler Log-Server, wo man alle Log-Daten aus dem Unternehmen zusammenführt und dann Korrelationen versucht zu erkennen oder Muster zu erkennen und Alerts auszuhauen. Das ist die Idee beim Siem. Und das sind auch Spezialdatenbanken. Das macht man nicht einfach in der SQL-Datenbank.
Naja, und dann gibt's ja dieses ganze In-Memory-Database-Dingens, ne, wenn man dann möglichst viel High-Performance irgendwie.
Ja. Aber das ist halt auch teuer, wenn du ein bisschen Volumen hast, ne? Also, ich will sagen, Amazon ist schuld.
Dann wissen wir schon mal irgendwie, wer schuld ist. Das ist schon mal gut.
Es gibt noch einen anderen Trend, der so ein bisschen verwandt ist. Haben wir auch schon anklingen lassen, ja? Früher war das so, wenn die Software gepatcht werden musste, dann war die Software schlecht. Ja, das war so, du hast erkannt, dass die Software scheiße ist, daran, dass es ständig Patches gab.
Ja, genau, dass es ständig Patches gab.
Und heute ist das Gegenteil der Fall. Da denkst du, die Software ist schlecht, wenn es nicht ständig Patches gibt. Ja, und das ist eigentlich eine Sache, da hätten die Leute auf die Barrikaden gehen müssen, finde ich. Tun sie aber nicht.
Naja, gut, aber ich meine, Oracle hat ja lange versucht, irgendwie auf der Wir sind gut, weil wir nicht ständig Patches haben, Logik zu beharren.
Ja, dann gab's aber so ein Quartals-Patches mit dann, irgendwie 500.
Genau.
Das sieht halt auch nicht gut aus.
Sieht halt auch nicht so gut aus, oder? Also insofern was, also ich meine, eigentlich will man ja Software, die deswegen nicht gepatcht werden muss, weil es keine Notwendigkeit dafür gibt. Ja, aber ich meine, aber selbst.
Das erkennst du halt nicht von außen, ne?
Aber selbst OpenBSD patcht ja irgendwie wie die Hölle. Also das ist jetzt ja auch nicht irgendwie so. Ja,
das ist heutzutage, da hat sich echt so der Blickwinkel um 180 Grad gedreht. Ja, dass man, früher hat man gesagt, ey, dieses Chrome, das will ständig patchen, ist doch scheiße.
Ja.
Und heute sagt man, ey, wo bleibt denn der Chrome-Patch? Ja.
Noch kein Chrome-Patch heute.
Ja, ey, auf Heise gibt's jetzt Berichte so, hey, klicken Sie mal manuell auf Patchen bei Chrome, weil da gibt's jetzt irgendwie, und ich so, ey, wo sind wir hier eigentlich, ja? In was für einer Dystopie leben wir hier eigentlich, dass wir ständig manuell am Bitte-Patch-Jetzt-Klicken sind? Oder Patch-Tuesday bei Windows werden auch alle Leute nervös und klicken, gibt's denn jetzt schon mein Update? Wo ist denn mein Update? Ich brauche jetzt mein Update. Und dann sitzt du so, ey, das ist hier wie so ein Opium-Den, ja? Hey, ich brauche jetzt meinen Fix.
Naja gut, aber wenn du dir halt so gerade bei Windows halt irgendwie die Turnaround-Zeiten zwischen Patch-Release und irgendwie dem und Exploit-Availability anguckst, da sind wir ja schon signifikant unter 24 Stunden mittlerweile so irgendwie bei den meisten Sachen und dann...
Du, immerhin gibt's bei Windows so ein bisschen Visibility, bei den anderen ja überhaupt nicht. Oracle sagt dir nicht, wann der Patch gemeldet wurde und Microsoft normalerweise auch nicht, aber... Microsoft verbietet den Leuten, die den Patch gemeldet haben, nicht das zu sagen. Und deswegen gibt's da so ein bisschen Visibility.
Nee, aber selbst da ist es ja so, dass irgendwie, also nehmen wir mal an, irgendwie, Microsoft benimmt sich vorbildlich und irgendwie kriegt den Patch schnell durchgeprügelt, weil er wirklich kritisch ist. Gibt's ja tatsächlich, ja. Ne?
So. Das geht dann auch recht schnell,
ja. Dann ist ja trotzdem für die Windows-User der sinnvolle Weg halt ja so extrem schnell wie möglich zu patchen, weil die Zeit von der Patch ist draußen, bis es gibt irgendwie verfügbare Exploits dafür, ist, wie gesagt, ja unter 24 Stunden gesunken, ja. bei interessanten Sachen so. Heißt halt also, wenn du nicht innerhalb der ersten 24 Stunden gepatcht hast,
dann bist du selber schuld.
Dann bist du halt echt im Eimer so, ne?
Und deswegen, ja, ich mache das ja gerne bei Vorträgen in letzter Zeit, dass ich sage so, wer patcht denn innerhalb von 24 Stunden seine Firma durch? Mhm. Ja, niemand.
Klar nicht.
Überhaupt nicht. 24 Stunden ist so,
anhört
ist Sci-Fi für die, ja, halt die sitzen, ja, wir wollen ja jetzt demnächst unter 2 Monate die
Länge. Genau.
Und ich so, was, ja? Das ist ja komisch, wir haben immer diese Emotet-Angriffe. Ich so, ja, ja.
Ja, gut, ich meine, wenn du dir halt so eine typische Firma anguckst, das wollen die dann auch machen. Also ich meine, die haben da halt irgendwelche gammelige Randsoftware, von der sie halt abhängen und wo sie halt nicht so genau wissen, ob die dann mit dem Patch funktioniert, dann müssen die halt erstmal testen so. Und wenn du
oder du schmeißt halt diese scheiß Software raus. Ich würde, das wäre ja mein Ansatz zu sagen. Ja,
ich meine, häufig genug ist das dann halt so Zeug, wo du halt irgendwie das nicht einfach mal so machen kannst, was deine Firma komplett umkrempelst. Also ich meine, das ist dann halt.
Nee, aber guck mal, du kannst doch zumindest, guck mal, wir haben es doch hier mit einem Markt, mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und wer soll denn bitte den Druck aufbauen?
Na, bloß immer,
wenn nicht die Kunden.
Wenn halt irgendwie deine Alternative ist, auf SAP zu migrieren. Was für viele wirklich die Frage ist, weil die haben da halt dann so Custom-Build irgendwie.
Ja, du, die meisten sind ja schon auf SAP.
Homebrew irgendwie Software, die halt irgendwie das macht, was ein SAP halt macht. Und dann haben sie halt die Wahl zwischen, sie halten den Kram irgendwie am Laufen oder sie begehen direkt Suizid, wenn sie SAP-Migration machen. Das ist
jetzt aber zu böse.
Wieso?
Nein, es gibt.
Also ich meine, die Anzahl der Firmen, die eine SAP-Migration überleben, ist nicht so groß.
Ja, aber das ist ja bei Design. Ne? Du führst ja nicht SAP ein, damit der deine Prozesse abbildet, sondern du führst SAP ein, um die Prozesse des Marktführers zu übernehmen, die in SAP abgebildet wurden.
Nein, du führst SAP ein, weil du möglichst in der Lage sein willst, Merger- und Acquisition-fähig zu sein. Das ist nicht so, dass SAP wirklich irgendwie die Prozesse des Marktführers abbildet.
In den meisten Fällen schon.
Sondern nur die kompliziertesten und größten Prozesse, nicht die effizientesten.
Ja, wie gesagt, die des Marktführers.
So, ja, also das ist halt, also Marktführen ist dann halt so also eine relative.
Ja, ist halt in Größe, nicht in Effizienz.
Genau, so, das ist halt so, was halt heißt, irgendwie, dass du, wenn du halt mal in so große Firmen reinguckst, ja,
das ist so unfassbar, was da für Energie verbrannt wird.
Also ich meine, da hast du so Sachen wie, wenn du.
Man dafür ein CO2 einsparen könnte.
Wenn du dann mit denen redest, denkst du so, naja, also wie wäre es denn so mal so Zahlungsziel 60 Tage wäre doch mal eine gute Sache so, damit ja eure Lieferanten, die sind dazu nicht in der Lage.
Ja.
Na, also die können es einfach nicht, weil die Prozesse sind halt dann so kompliziert und glazial. Und da denkst du, okay, aber ich meine, andere Leute kriegen es auch innerhalb von 24 Stunden.
Hm? Das wird ab jetzt noch schlimmer. Denn wenn du guckst, was im Moment als Digitalisierung läuft im Lande, ist, dass sie die Kosten für das Ausfüllen der überflüssigen Formulare ihrer beschissenen Prozesse outsourcen an ihre Dienstleister. Ja, wenn du bei irgendeinem Konzern gern auf der Liste der Zulieferer sein willst, dann geben die dir ein Weblogin bei irgendeinem ranzigen irgendwie Middleware-Gammelscheiß und dann bist du da Wochen beschäftigt, irgendwie irgendwelche Scheißformulare auszufüllen. Und siehst aber nicht mal die Fehlermeldung. Ja? Die Fehlermeldung sieht irgendein Mitarbeiter von denen und der schickt dir dann eine Mail, die dir nicht weiterhilft. Also das ist im Moment Digitalisierung, Outsourcen der Kosten für das Ausfüllen von Formularen und für das Umgehen mit unserer Gammelsoftware wird outgesourced an die oder externalisiert, nicht outgesourced, wird externalisiert an die Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen.
Hm. Und
das heißt, das wird eher noch schlimmer ab jetzt.
Ja, also und dann hast du, also meine, so bei großen Konzernen hast du dann häufiger so externe Dienstleister, die für die Lieferantenrechnungsabwicklung machen. Und da passieren dann so Sachen so, also wo da sozusagen dann
musst die du auch in Kasse übernehmen, wenn du willst.
Nee, da geht's halt darum, dass du willst Geld von einem Konzern haben. Als kleiner Dienstleister, genau. So, ne? Und dann wirst du dazu gezwungen, dich auf so einem blöden Portal zu registrieren, was halt von diesem Dienstleister für irgendwie diesen Konzern betrieben wird.
Der dann Sachen haben will, die er gar nicht zum Arbeiten braucht, aber
genau,
das war halt in der Formular, das haben wir halt auch nur gekauft. Genau,
so musst du halt.
Da tragen sie ja mal 4711 ein, ist nicht so wichtig. So, was? Ja.
Genau. So, und dann geht's halt los, dass sie dann halt feststellen, oh, ja, also diese Rechnungsnummer, die sie jetzt da gerne irgendwie bezahlt haben wollen würden, die kennen wir hier gerade noch nicht, weil das Rechnungsformat von dieser Abteilung da ist noch nicht angepasst auf das, was irgendwie unser Rechnungssystem haben will.
Das ist Digitalisierung im Jahre 2020.
So, und dann hast du halt so Dinge wie, du sagst halt zu der Abteilung, naja, also wissen Sie, ich warte jetzt schon seit 4 Monaten auf mein Geld, weil euer System noch nicht funktioniert. Ich stelle jetzt mal die Arbeit ein, bis halt irgendwie mein Geld da ist. Und sie können ja einfach mal da hingehen und sagen, wir beschleunigen mal das Zahlungsziel, damit irgendwie mein Geld rechtzeitig ankommt. Das ist ja durchaus gerade einem Freund passiert, ne? Der hatte genau dieses Problem. Und dann geht dann halt die Fachabteilung hin und sagt so, naja, also wir würden halt eigentlich schon gerne jetzt, dass dieses Projekt hier langsam mal vorankommt, weil das ist halt security-kritisch, ne, gegen Audit.
Ja, ne? Die können auch nichts dafür.
Und dann,
das ist ja das Problem.
Und dann sagt
wir die, haben ein Mobile aufgebaut aus Leuten und keiner kann dafür, weil die alle gefangen sind in ihrem kleinen Privatgefängnis aus beschissener Software.
Ja. Und die, und dann sagt die Fachabteilung zum Einkauf hier so, naja, wir müssen jetzt hier mal, weil sonst brennt hier halt die Hütte so und brennt halt wirklich, weil wir müssen dieses Projekt abschließen, weil es kritisch und planen und Incentives und so weiter und so fort. Und dann sagt der Einkauf, ja, naja, also es gibt hier in der Software keine Funktion für Zahlungsziel auf weniger als 90 Tage setzen, weil das ist halt die Voreinstellung, die halt irgendwie vom Vorstand so beschlossen wurde.
Ja, wieso ist denn das dein Problem, frage ich mich dann.
Genau,
das
ist ja nicht.
Ja, also ich denke mir, wir müssten einfach anfangen und sagen, okay, wenn ihr nicht sofort zahlt, gibt's keine Mahnung, sondern dann erwirke ich einen Titel und dann kommt der Gerichtsvollzieher.
Ja.
Weil anders wird das, glaube ich, nicht besser.
Das machst du halt natürlich nicht beim Großkonzern, weil du dann halt weißt, dass der Einkauf dich dann halt blacklistet.
Ja, aber gerecht wär's.
Ja. das ist halt das Problem so, ne?
Ich habe teilweise Situationen, da wollen die dann, ja, die Rechnung müssen sie selber einpflegen in unser System. So, sag mal wirklich. Das entspricht aber nicht dem bürgerlichen Gesetzbuch. Nee. Ja, hier ist meine Rechnung, ihr müsst jetzt zahlen. Ja, nee, das ist aber nicht in unserem System.
Und weißt du, was der nächste Schritt sein wird? Der nächste Schritt wird sein, dass sich Dienstleister etablieren, die das für dich als Kleiner machen.
Ja, genau.
Und die sich dann irgendwie, nehmen sich dann 5% von deiner Rechnung und kümmern sich dann darum, diesen Scheiß mit den Großkonzernen.
Das ist zum Kotzen. Ja. Es schafft Arbeitsplätze. Deswegen will die SPD das.
Also muss man mal klar sagen, so sieht Digitalisierung heutzutage halt aus. Das ist halt das, was die unter Digitalisierung von Geschäftsprozessen verstehen.
Ist die Externalisierung von
Buchhaltungskosten. Von Buchhaltungskosten. Und ich meine, das wird, also ich bin mir 100%ig sicher, was jetzt passieren wird, ist, da werden sich Dienstleister etablieren, die sagen, okay, wir, zumindest bei den großen Konzernen, wo wir halt ein relativ geringes Risiko von Forderungsausfall haben, für unbestrittene Rechnungen kaufen wir die Forderung an und schlagen uns dann halt irgendwie.
Und zahlen mit, dir das direkt aus?
Zahlen genau, es direkt aus, minus 5% oder irgendwas, so irgendeinen Betrag, der halt irgendwie für dich noch gerade so verschmerzbar ist und kümmern uns dann darum, uns irgendwie mit diesem SAP-Dreck auseinanderzusetzen.
Wir haben gerade ein Geschäftsmodell entwickelt. Wollen wir mal schnell ein Startup gründen?
Fast sicher, dass es schon gibt. Also
ich habe noch nichts dergleichen gehört, aber ich stimme dir zu, dass es.
Eigentlich ist es doch vollkommen offensichtlich, ne?
Ja. Wollen wir das mal eben gründen?
Ja, eigentlich doch ein guter
Plan. Okay, liebe Hörer.
Wir müssen gerade mal Schluss machen. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Ihr könnt uns mit großzügigen Spenden davon abhalten. Ja. Ja, und wahrscheinlich sollte man solche Sachen nicht erzählen, weil sonst macht's noch irgendjemand. Aber vielleicht, eigentlich wäre es gut, wenn es jemand macht, so, ne?
Also das ist wirklich zum Heulen, dass man darüber nachdenkt, was denn jetzt schlimmer wäre. Weiter mit irgendwelchen, weißt du, wenn es alles SAP wäre, könnte man sich ja irgendwie, ja, dann würde ich ja sogar sagen, okay, die Zeit investiere ich jetzt, mir einmal irgendwie anzulernen, wie man da seine scheiß Rechnung reinkippt. Aber bisher war das noch immer irgendwas anderes jeweils. Und eins schlimmer als die anderen. Und so, weißt du, fühlt sich dann an wie Pearl aus den 90ern teilweise und denkst so, oh, ja. Also, unfassbar. Und ich denke mir immer, Samba, das muss euch doch auch wehtun. Ja, und dann rede ich mit den Leuten. Und ja, es tut ihnen weh. Die aber haben alle ganz deutsch, aber das ist nicht ihre Entscheidung gewesen.
Aber ja, sie haben eine hohe Schmerztoleranz entwickelt, oder?
Nee, was sollen die denn machen? Die Geschäftsführung hat ihnen das da irgendwie rein hingesetzt. Was sollen die denn machen? Ja, das so, ist halt so, wenn die Geschäftsführung auf dem Golfplatz hört, dass man da Kosten sparen kann, wenn man das externalisiert, dann.
Mal wahrscheinlich sparen sie sogar Kosten, weil sie halt irgendwie ihre gesamte Einkaufsabteilung halt irgendwie halbieren konnten.
Ja, aber das ist ja auf Kosten der Lebenskraft, die sie ihren Mitarbeitern irgendwie absaugen und in die Hölle pumpen.
Die wird ja nur nach Stunden bezahlt, die Lebenskraft. So.
Das ist ja. Es ist zum Heulen.
Also ich vermute mal tatsächlich, dass irgendwie so diese, jetzt je länger ich drüber nachdenke, dass so ein quasi so ein Interface-Provider, der irgendwie so Großkonzern auf normale Firmen adaptiert.
Ja, also sozusagen. Könnte man sogar in beide Richtungen drüber nachdenken.
Ja.
Dass du dann nämlich den Großkonzern das verkaufst als, okay, wir lutschen, ihr braucht keine Integration kaufen, sondern wir nehmen das von egal, was ihr da habt. Und dann bist du am Ende sowas wie Datev.
Stimmt.
Ja, und dann ist es nämlich sowas wie ein Argument für die Zusammenarbeit mit einer Firma, wenn sie mit dir zusammenarbeitet, weil dann musst du nur einmal.
Genau, weil es halt irgendwie easy zu adaptieren. Ne?
Oh, scheiße. Wir revolutionieren hier gerade die Digitalisierung in Deutschland.
Ich meine, das wäre doch tatsächlich mal Digitalisierung, ne? Also so halt so richtig irgendwie Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit. Und wahrscheinlich könnte man endlos Förderung dafür abfassen, weil natürlich irgendwie kleine und mittelständische Unternehmen davon profitieren werden.
Weil sie ja, alle profitieren davon.
Alle profitieren davon, ne? Wir müssen wirklich mal kurz mal hier einen Businessplan schreiben.
Es ist zum Heulen. Na gut, aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist, dass die Anreizsysteme alle so sind, dass es sich nicht lohnt, das gut zu machen. Ja, sondern die Anreizsysteme sind so ausgelegt, die Schmerzen zu maximieren, die alle Leute haben. Deswegen geht's uns allen so scheiße.
Ich glaube, dass der Ansatz von diesen ganzen Projekten ist ja wahrscheinlich immer eigentlich ein guter, ne? Ich glaube,
gut gemeint ist der Feind von gut gemacht.
Ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich so das ganze Spiel darauf hinausläuft, dass sie sich denken so, ja, unsere ganzen Rechnungsprozesse sind ja irgendwie viel zu kompliziert und so. Die müssen wir mal vereinheitlichen und digitalisieren.
Harmonisieren.
Harmonisieren, genau. Und machen wir am besten gleich mit Digitalisierung so. Und dann kommt dabei dann sowas raus, ne, wo du dann halt irgendwie irgend so einen Dienstleister hast, der dann sagt, okay, ja, wir machen das für dich, lieber Großkonzern, und dann kommt, also dann sieht es aus, von der Flughöhe des Vorstands sieht es erstmal gut aus, ne? Weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie alles ist jetzt harmonischer, sie können jederzeit nachgucken, was irgendwie das Gesamtsaldo ist, eingehende, ausgehende Rechnungsbestände haben, wie viele
Grafen, wie sich das entwickelt,
wie viele, so genau, wie viele Rechnungen irgendwie disputed werden, und also diese ganzen Dinge kannst du halt alles schön nachgucken so. Und dann, wenn du dann mal so reinzoomst, dann zoomst du da halt in so einen Haufen blubbernder Scheiße so.
So, und eine Güllegrube.
Genau, so eine richtige Güllegrube. Und ich frage mich, ob denen das klar ist. Muss ich mal rauskriegen. Bin mir nicht mal so sicher. Bin mir echt nicht so sicher. Es kann gut sein, dass denen das nicht wirklich klar ist, weil das halt irgendwie wirklich unterhalb der Flughöhe ist. So.
Nee, also meine Theorie dazu ist ja, dass die Management-Etage die Schreie hört und das ein Indikator dafür ist, dass sie richtig sind. Wenn sie keine Schreie hören würden, dann hätten sie Geld verschleudert. Ja, so, das ist so eine der von Wirtschaftsoptimierern geratenen Indikatoren, dass du sagst, wenn deine Leute zufrieden sind, dann hast du ihnen, dass du zu viel Geld investiert, um ihnen Arbeit abzunehmen. Ja, so, das heißt, es muss irgendwie so ein Grundrauschen an Unzufriedenheit geben, sonst hast du deine Sache nicht gut gemacht. Und also ich glaube ja, wenn du an Management-Etagen was verkaufen willst, dann läuft das inzwischen über Apps. Ja, wenn du eine App zeigen kannst, die dir irgendwie eine schöne Grafik malt von deinen Rechnungseingängen, dann kaufen die das, egal ob das mit ihrem Laden ansonsten kombinierbar ist oder nicht.
Ja, das ist halt diese Management-Cockpit-Nummer, ne?
Genau.
Das ist halt so, du kannst dein Unternehmen in einer App fliegen, während du auf dem Golfplatz stehst und über Digitalisierung redest. Ja.
Und alles aber total sicher wegen.
Na klar.
Bei uns ist immer sicher.
Und Machine Learning und Blockchain.
Genau.
Ganz wichtig. Und dann in die App. Na gut.
Eigentlich wollten wir noch Prepper machen.
Na, erstmal wollten wir noch kurz mal Defensive Security fertig reden.
Ja, genau.
Also ich glaube ja, dass es schon so ein paar Anzeichen der Hoffnung gibt, weil an etlichen Stellen Leute verstanden haben, dass man jetzt mal langsam anfangen muss, Dinge besser zu machen. Aber die sind meistens halt dann eben auch eher so in den großen Konzernen, eher so bei Google oder bei Apple oder so, oder vielleicht auch innerhalb von Microsoft, und weniger in, sag mal, der Masse von Firmen, die halt so die ganzen kleinen Services bauen. Weil ich meine, alles, was halt irgendwie mit Web zu tun hat, bist du halt automatisch in dieser Hölle von irgendwie automatisch gefetschten, dazugebauten Dependencies, wo du halt irgendwie...
Ja und nein. Also ich habe jetzt mehrfach beobachtet, dass so Web-Scheiß-Firmen, also jetzt nicht auf der Client-Seite, im Client hast du recht, also diese ganze JavaScript-NPM-Node-Nachladekacke, aber dass so Leute, die Web-Server-Services bauen, die jetzt nicht Node-basiert sind, Also es gibt so Node und PHP sind, glaube ich, nicht zu retten. Aber es gab durchaus Ansätze, zum Beispiel besonders im Ruby-Umfeld war zum Beispiel ein starker Impuls für Test-Driven Development, dass du immer erst einen Test machst. Und da sind teilweise Qualitätsvorsprünge erreicht worden. Da könnten sich die anderen alle einen von abschneiden. Mhm. Ja, das Problem ist nur, dass es halt immer noch innerhalb von diesem Rails-Framework dann normalerweise läuft. Und das hat halt eine inhärente Komplexität, die im Grunde zu groß ist.
Ja, die halt eigentlich nicht beherrschbar ist.
Ne? Ist im Grunde nicht beherrschbar. Mhm. Aber so der Ansatz, dass der Code, den wir schreiben, test-driven ist, das ist ein Riesending im Ruby-Umfeld gewesen. Und das hast du gesehen an der Qualität von den Ergebnissen. Also es ist nicht so, dass Webshit immer scheiße ist. Im Gegenteil ist es so, dass die Leute, die frisch angefangen haben, viel mehr Freiheiten haben, was sie denn jetzt mal als Prozess fahren können.
Stimmt.
Während in großen Firmen hast du zwar jemanden, der zuständig ist, aber der hat halt irgendwie einen Nagel und drei Hämmer.
Du kannst halt nur Java Enterprise machen, alles andere geht halt nicht.
Naja, der sieht halt die Sachen, die er hat, als die Tools, die er hat, der geht halt damit in Krieg, was er hat, ne? So, der wird nicht anfangen, jetzt radikale Dinge auszuprobieren, sondern der sagt halt, okay, pass auf, wir machen jetzt Fuzzing. Ja, das ist komplett unkontrovers. Das tut keinem weh. Ja, das kostet ein bisschen CPU-Zeit auf irgendwelchen Servern. Am besten bei Amazon in der Cloud. Da ist dann auch irgendwie, ja, also ich habe mich da vor einer Weile angefangen, drüber aufzuregen, aus einem anderen Winkel heraus, weil das nämlich dazu geführt hat, dass die Prozesse, die bei den Metriken rausfallen, bevorzugt werden gegenüber denen, die was bringen.
Klar.
Ja, weil der,
wenn du
in großen Firmen bist, ja genau, aber das heißt halt, in großen Firmen, wenn du die Wahl hast zwischen einem Prozess, der wirklich was bringt, wo die Metrik aber nicht gut ist, also wo die nicht viel aussagt und nicht impressive ist, ja, oder sowas wie Fuzzing, wo du sagen kannst, wir haben jetzt 3 Milliarden Durchgänge und wir haben hier diesen Graph, der zeigt, wie viel CPU-Stunden das verbraten hat, ja. Ich habe ja einmal dieses Ding gehabt, das erzähle ich immer gern, da hat mich ein Kunde nach Hause geschickt, hat gesagt, nee, hier ist gerade warm, unsere Klimaanlage ist stark genug, entweder für das Fuzzing Lab oder für die Consultants, wir machen jetzt Fuzzing und haben mich ins Hotel zurückgeschickt und da dachte ich so, alles klar, ja, und Fuzzing, ja, da hat sich dann rausgestellt, irgendwie, die haben die Mutation Engine falsch konfiguriert, der hat immer denselben Testcase gefasst, denke ich so, alles klar. Aber die Metrik sah geil aus.
Na gut, aber ich meine, man muss ja schon sagen, dass seit AFL Fuzzing jetzt nicht mehr völlig ohne Berechtigung ist, ne?
Nee, Fuzzing ist jetzt nicht aktiv scheiße, aber wenn du die Wahl hast.
Wenn es das Einzige ist, was du tust, dann hast du natürlich ein Problem,
ja. Ja, aber so, das ist halt, ich glaube, dass man es verallgemeinern kann, dass so Sachen, die, wo eine Metrik rausfallen, werden immer bevorzugt, ja. Und, andersrum, selbst wenn eine Sache nicht inhärent eine Metrik auswirft, kann es Probleme geben. Ich habe also mal den Typ kennengelernt, der bei Windows den Treiber-Fuzzer geschrieben hat. Also wenn du einen Treiber für Windows ausliefern wolltest, war das früher so, dass du den halt einfach ausgeliefert hast. Ja, und Microsoft hat irgendwann gesagt, okay, der muss jetzt aber signiert sein. Und die Signatur kriegst du nur, wenn du durch unseren Testparcours durchkommst. Mhm. Und der Testparcours besteht im Wesentlichen aus diesem Tool. Mhm. Ja, und der geht halt die IOTLs durch und wirft da Mist gegen und guckt, ob es platzt. So, und dann sind die CPUs schneller geworden und der Typ hat dazugelernt. Und dann hat er angefangen, sein Tool zu erweitern und dann hat Management gesagt, nee, roll das mal zurück. Denn es sieht jetzt aus, als wenn bestehende Software schlechter wird, als sie gestern war.
Weil sein Fuzzing besser geworden ist.
Genau. Und da war halt so, ja, das können wir nicht machen. Ja, und das ist das Problem, wenn du auf Metriken guckst, statt auf Ergebnisse. Mhm. Da ist halt dann das Ziel, nicht mehr sichere Software zu schreiben, sondern die Metriken müssen besser werden. Mhm. Ne? So, und diese Art von Metagaming kriegst du halt, wenn du anfängst, so falsche Anreize in deinem als Ziel, in der Zielfindung einzubauen. Und das ist jetzt ein besonders schönes, plakatives Beispiel, aber da gibt es also
mehr. Das ist ein gutes Beispiel, weil halt irgendwie natürlich genau diese Frage von Management will ja Selbstwirksamkeit haben, ne? Das heißt,
Die
wollen halt ja irgendwie zeigen können, dass sie was getan haben.
Und es muss aber auch Ergebnisse zeigen.
Genau, es muss halt dokumentierbare Ergebnisse geben, Metriken geben, Messbarkeit geben, Quantifizierbarkeit geben, ganz wichtig. Das lernen sie ja schon einmal eins irgendwie im MBA-Studium. Ist ja irgendwie immer alles muss quantifizierbar sein, sonst ist es nichts wert. Das ist halt das, was sie dir da von vornherein eintrichtern. Und
ist ja auch was dran. Ja, aber das Problem, also was mir immer sehr wichtig ist, warum ich das überhaupt erzähle, es gibt hier keine bösen Menschen, es gibt nur böse Anreize.
Es gibt auch böse Menschen.
Es gibt auch böse Menschen, aber das ist, also keiner von den Leuten, von denen ich hier erzähle, ist irgendwie böse, sondern die haben alle das Gute machen wollen, das Gute und Richtige, also halten sich auch für Kämpfer des Lichts gegen die Verdammnis.
Ja, okay, gut, ja.
Ja, aber das reicht halt nicht.
Ja. Nee, und ich glaube halt, dass der Ansatz zu sagen, man versucht ohne grundlegendes Basiswissen in sicherer Softwareentwicklung. Also ich meine, es wird den Leuten ja nicht beigebracht, sondern die bekommen es ja, ich meine, immer noch verlassen jedes Jahr Leute die Bildungsstätten in diesem Land und haben nicht eine einzige Stunde über sicheres Programmieren gehört. Die haben nicht mal gelernt, wie ein Buffer Overflow Exploit funktioniert, damit sie überhaupt ein bisschen ins Denken kommen, wie ihre Software vielleicht aussehen sollte. Von irgendwie so moderneren, irgendwie komplexeren Exploit-Methoden haben die niemals gehört. Die wissen nicht mal, wie das funktioniert. Ne? Die wissen, haben auch nicht mal eine Vorstellung davon, dass aus Daten plötzlich Code werden kann. Was ja so der absolute Basic, so das, was du verstehen musst, damit du auch verstehen kannst, wieso deine Software kaputt gehen kann. Ne?
Wobei, das muss wirklich jeder im Informatikstudium mindestens einmal gehört haben. Aber das ist eine Auswirkung. Bei Computerarchitektur wird dir beigebracht, was eine Harvard-Architektur ist. Das ist eine Zwangsvorlesung.
Okay, aber es wird ja bei der
Architektur. Aber dass es Auswirkungen hat,
genau, das ist
kriegen halt viele nicht mit.
Kriegst halt nicht zusammen. Ne? Ja. Also das ist halt so ein. Und ich glaube, das ist halt genau dieses Problem, dass halt einfach der. In dem Augenblick, wo den Leuten beigebracht werden würde, nicht nur im Informatikstudium, sondern überall, wo Programmieren gelehrt wird, dass sicheres Programmieren möglich ist und was du halt dabei zumindest beachten sollst und was du dir vielleicht nochmal drauf schaffen solltest, wenn du in einem bestimmten Bereich irgendwie arbeitest, ich halte das mittlerweile für ein extrem grundlegendes Problem unseres Bildungssystems, dass also das halt nicht passiert. Und dass halt irgendwie das halt auch nicht angegangen wird, weil halt einfach das Verständnis dafür, dass man halt nicht nur mit irgendwie Intrusion Detection Systemen und irgendwie Telemetrie und Quatsch halt irgendwie mehr Sicherheit erzeugt, ist halt immer noch nicht angekommen. Ne? Es ist halt immer noch irgendwie dieses Product-Driven irgendwie, wir tun da mal noch ein paar mehr bunte Heftpflaster drauf denken. So. Und ich meine, es ist 2020 mittlerweile. Ja. Und wir sind immer noch an dem Punkt, wo halt irgendwie das sich immer noch anfühlt, als wäre 2005. So irgendwie vom was jetzt Security angeht. Irgendwie in den letzten 15 Jahren ist außer ein paar neuen Programmiersprachen eigentlich nicht viel passiert.
Wir haben ein paar wichtige Twitter-Hashtags gesetzt.
Ja, genau. Noch eine Twitter-Kampagne, dann wird alles gut.
Ja. Ja. Naja, also ich finde immer, es ist nicht so wichtig, dass du verstehst, wie die Exploits funktionieren. Du musst aber verstehen, was exploitbar ist. Ja, und das geht natürlich Hand in Hand. Aber eigentlich würde es reichen. Ich glaube, das Problem würde sich von selber lösen, wenn es in den Firmen den Anreiz gäbe, gute Software zu schreiben. Denn niemand geht morgens los und sagt, hey, heute schreibe ich mal so richtig beschissene Software.
Manche Leute schon, aber sind wenige.
Ja, gut, aber das ist nicht unser Hauptproblem. Ja. Sondern die meiste Software wird von Leuten geschrieben, die es eigentlich gerne richtig machen würden.
Ja. Ich glaube, die meisten von denen wollen eigentlich nur fertig werden, dass der Kram läuft. Das ist eigentlich das meiste, was die meisten wollen.
Die Hacker nicht, nee, das Management möchte das immer.
Auch die Code.
Also, nein. Also das ist gut, dass wenn du jetzt so einen richtig beschissenen irgendwie.
Also ich
wirklich, in der Spieleentwicklung, okay.
Nee, auch sonst so. Also ich meine, klar, die Leute haben alle so eine diffuse Angst davor, dass ihr Code exploited wird, aber das ist halt mehr so ein, davon habe ich keine Ahnung, das ist ganz schön schwierig, hoffen wir, dass es mir nicht passiert, denken. Das ist wirklich so. Also das bei also sagen wir mal, so ganz viele Leute, die halt so, sagen wir mal, so Wald- und Wiesensoftware machen, für die ist halt einfach dieses Security-Ding ist halt so eine Dark Art, so ein Ding, wo sie keine Ahnung von haben, die wissen nicht so
richtig. Ja, wenn Voldemort mich angreift, habe ich halt verloren.
Genau, exakt genau das. Also wirklich exakt, ja, teilweise ja. Sind es halt genau die Worte so, ne? Und wo halt das Verständnis dafür, dass es halt nur ein Handwerk ist, ne? Also dass du halt irgendwie zumindest einmal 90% der Angreifbarkeiten mit einfach solidem Handwerk wegmachen könntest, wenn du halt weißt, wie es geht, wenn es dir mal jemand beigebracht hat oder wenn es dir irgendwie angelesen hast. Und teilweise ist es ja auch nur, dass du halt einfach nicht unsichere Komponenten weiterverwendest, sondern halt irgendwie Sachen nimmst, wo Leute schon mal drüber nachgedacht haben und das halt ein bisschen geordnet und getestet haben. So. Das ist ja in der Krypto genau dasselbe. Ja? Ich meine, die Leute bauen immer noch Kryptosysteme mit Primitiven, wo du denkst so, Kinder, die sind seit 10 Jahren nicht mehr irgendwie State of the Art. Die wollten wir schon.
Triple Desk steht noch in diesem Standard.
weißt du, du kannst immer noch Chipkarten mit Triple Desk kaufen, ja. Und Zugangskontrolle. Und
1024 Bit RSA, so, yay.
So, und du denkst dir so, das, warum? So, ne, warum? Und dann der Grund ist dann halt Preis, ne? Dann hast du halt irgendwie, ich meine, warum gibt's immer noch Chipkarten da draußen, so in Zugangskontrollsystemen, wo die Hersteller wissen, dass sie kaputt sind? Weil die halt billiger sind. Ja. Wird schon niemand machen. Ist ja vielleicht nicht so wichtig. Und wenn sie halt irgendwie es sicherer haben wollen, nehmen sie unser High-Security-Produkt mit Triple Desk. So, so, das ist halt so die Denke dabei dann so. Und das ist halt so eine Fahrlässigkeit, wo ich glaube, das wird halt einfach vor Haftung nicht weggehen.
Es gab ja früher mal diesen Spruch, noch niemand ist gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat.
Ja.
Und das haben wir heute halt auch. Noch niemand ist gefeuert worden, weil er unsichere Software hergestellt hat. Das hat einfach keine Konsequenzen.
Aber also um zurück zu dem Punkt irgendwie, dass die Leute wollen ja eigentlich keinen Scheiß bauen. Wenn wir das mal irgendwie freundlich annehmen, dass das wahr ist, zumindest für einen Großteil der Leute wahr ist, so, ne? Die Konsequenz muss ja aus meiner Sicht dann sein, dass sich mindestens irgendwie der Bund darum kümmert, dass es Lehrmaterialien gibt dafür. Also mindestens für die Universitäten. Und dass halt die Verpflichtung an die Universitäten geht, so wenn ihr Kohle vom Bund für eure Informatik haben wollt oder für irgendeine andere Fakultät, sei es Elektrotechnik, wo Programmieren auf dem Fahrplan steht, dann muss sicheres Programmieren mit x Wochenstunden da drin sein und hier ist unser Lehrmaterial dafür. Das wäre halt der Ansatz, den ich da halt irgendwie pflegen würde. Einfach nur, weißt du, wenn die Leute nicht aufpassen, wenn sie irgendwie es nicht verstehen, wenn sie zu blöd sind dazu, wenn sie es nicht interessiert, fein. So, dann ist das halt so. Das ist dann bei allen möglichen anderen Sachen genauso. Aber, dass sie zumindest die Chance haben, es beigebracht zu bekommen und zu wissen, dass sie, wenn sie es nicht richtig machen, wenn sie halt, wenn es halt genau wie wenn du eine Elektroinstallation machst, ja, da hast du halt, musst du halt auch wissen, wo der FI-Schalter hinkommt und wie der anzuschließen ist, weil wenn du das nicht tust, sterben halt einfach Leute. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo man sagen muss, die Software, die du da gerade baust, du kannst nicht mehr wissen, ob die nicht irgendwann mal wo eingesetzt wird, wo Leute sterben. Oder Katzen, ne? Gerade hatten wir dieses Ding irgendwie mit diesem IoT
Katzenfütter-Roboter.
Ja. Und der halt irgendwie eine Woche lang irgendwie waren die halt alle offline, weil irgendwie der blöde Cloud-Service weg war. Das hat sich.
Da sind Katzen verhungert.
Hat sich der Programmierer, der irgendwie diese Framework-Komponente, die dazu geführt hat, dass es nicht funktioniert hat, vorher denken können, dass wegen ihm Katzen verhungern? Vermutlich nicht.
Klar.
So.
Wollte aber nicht.
Ich weiß.
Guck mal, also ich habe ja bei Audits häufig mit so Security-Abteilungen und Entwicklern zu tun.
Mhm.
Und die Fälle, wo der Entwickler, wenn ich ihm einen Bug zeige, sagt, oh, das ist exploitbar, sagt, ich kann es auf einer Hand abzählen. Ja? Fast alle Fälle sind, ach scheiße. Ne? Und deswegen glaube ich, es liegt nicht an der Bildung, sondern es liegt daran, dass sie den Leuten nicht die Zeit geben, das ordentlich zu machen. Ja, wenn du, also ich habe.
Meinst du?
Ich habe neulich mal so, naja, das ist jetzt natürlich plakativ, aber ich habe neulich mal einen Vortrag angefangen und gesagt, okay, wer von Ihnen glaubt denn, in seiner Firma läuft was falsch? Alle. Ne? Wer von Ihnen hätte einen konkreten Vorschlag, was man besser machen könnte? Auch alle. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, das ist doch super, das ist doch die beste Problemkategorie. Du weißt, dass du ein Problem hast und du weißt, was du besser machen könntest. Und so musst du das, glaube ich, sehen. Wir wissen, wie man Software besser macht. Aber wir machen es nicht, weil es andere Sachen gibt, die dem im Weg stehen. Es liegt nicht daran, dass die Leute doof sind. Ja, was ein Buffer Overflow ist, also ich will nicht bestreiten, dass es hier und da Leute gibt, die noch nie gehört haben, was ein Buffer Overflow ist. Aber so was eine SQL Injection ist, hat jeder im Webumfeld mal gehört und trotzdem passieren sie. Und das liegt im Allgemeinen daran, aus meiner Sicht, dass wir den Leuten nie die Zeit geben, nochmal über ihren Code rüber zu gucken. Ja, also ich erzähle immer, ich habe einmal einen Kunden gehabt, der hat seinen Mitarbeitern gesagt, pass auf, wenn du sonst nichts zu tun hast gerade, dann gehst du nochmal über deinen alten Code und was du in der Zwischenzeit dazugelernt hast, wendest du dann an.
Mhm.
Der Code war so geil. Und das war Perl-Code. Ja, mhm. Perl, was normalerweise write-only ist.
Mhm.
Kannst du nie wieder lesen, was du da geschrieben hast. Bei denen nicht.
Mhm.
Und ich dachte so, wow. Ja, das geht. Es geht. Aber wir machen halt aus Management-Seite das Gegenteil dessen. Sondern wir haben jetzt Agile. Und Agile ist ein Verfahren, wie du den Leuten das letzte bisschen Zeit wegoptimierst, weil du dafür sorgst, es gibt immer eine Liste aus Sachen, die noch gemacht werden müssen.
Hm.
Es gibt nie Zeit zu reflektieren. Es gibt nie Zeit, nochmal nachzudenken, habe ich das jetzt eigentlich gut gemacht oder nicht, sondern es geht nur abhaken, next. Ja, das heißt, das ist, glaube ich, wirklich schädlich. Das ist wie, wenn du Leute nicht schlafen lässt nachts. Man braucht Zeit, wo man nochmal reflektieren kann. Ist jetzt eigentlich richtig, was ich hier mache? Und du musst in der Firma den Leuten Zeit geben, überhaupt mitzukriegen, wenn sie Scheiße gemacht haben. Denn häufig haben die Leute, kriegen die Leute mit, das ist hier noch nicht zu Ende. Das ist noch nicht final, aber es ist vielleicht gut genug. Aber ist es wirklich gut genug oder nicht? Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, nachdem du nochmal rüber guckst. Das kannst du nicht nach dem ersten Pass sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Naja, aber ich meine, letzten Endes hat es auch ganz viel damit zu tun, wie, welche Anforderungen du setzt. Und ich meine, das ist ja irgendwie so ein, also wenn man jetzt mal so den, ich emuliere gerade mal einen Agile-Jünger, ja, also nur um mal den, also ich bin kein Agile-Jünger, aber ich emuliere ihn gerade mal nur um das Argument halber. So, und dann würdest du sagen, so, okay, dann setzt du halt einfach defensive Programmierung. Also, dass du halt mit allen Input-Cases, die halt nicht für dich sanitized sind, irgendwie umgehen kannst, beziehungsweise, dass du keine anderen darüber machst, dass deine Inputs überhaupt sanitized sind, ist halt einfach ein Feature-Requirement, was halt irgendwie in deine Test-Suite reingeht und was halt irgendwie getestet wird. Und deine Software ist halt nicht fertig, wenn es da halt nicht reingeht. Also, dann würde man auch eher sagen, es ist halt eher ein Fehler in der Spezifikation und in der Zielsetzung von Software, die auf der Management-Ebene passiert, wurde Management dann halt sagt so, naja, wir wollen lieber mehr Feature-Punkte abhaken, als irgendwie, dass irgendwie jetzt dieser blöde, was war das, Sanitation, nimmt man da irgendwie so Propylalkohol für irgendwie,
da passiert. Da bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite ist es ja eine Verhandlung zwischen Management und Entwicklern, die Feature-Liste. Und die Entwickler sehen sich häufig völlig unnötig in so einer irgendwie Zwangslage, in der sie gar nicht drin sind. Also, wenn ich sage, noch keiner ist gefeuert worden, weil er schlechten Code geschrieben hat, das liegt ja auch daran, dass man einfach kein Personal findet, gerade auf dem Markt. Ja,
das stimmt.
Das heißt, du kannst im Grunde gar nicht dich so verhalten, dass du gefeuert wirst. Da musst du wirklich, wirklich krass Scheiße für machen. Aber die meisten Entwickler sind so drauf, dass sie lieber freiwillig Überstunden schieben, um ihr irrationales Projektziel in dem vorgegebenen Zeitrahmen abzuhaken. Und das ist ein gravierender Fehler gegenüber dem Management, denn das Management ist ja trainierbar. Das Management nimmt ja Input und reagiert darauf. Und wenn du immer rechtzeitig fertig wirst, weil du am Wochenende Überstunden schiebst, dann lernt der Manager daraus, ja, das war offenbar eine realistische Annahme, dass du in der Zeit das erreichen kannst.
Stretch Goals.
Ja, genau. Und der Manager wird dann eher versuchen, dir noch ein bisschen weniger Zeit zu geben, weil er befürchtet, dass er Geld verplempert. Ja? Das heißt, du optimierst nur deine eigenen Schmerzen in der Zukunft nach oben, wenn du dich unrealistischen Zielen hingibst. Und deswegen ist einer meiner Vorschläge gewesen, dass du sagst, als Entwickler, wenn jemand ein Stück Code fordert von dir und du hast die Wahl, das gut oder schlecht zu machen, dass du dann dem nicht die Wahl gibst, ob du das gut oder schlecht machst, sondern du machst es gut. Und wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger. Denn so lernt der Manager, dass das halt länger dauert. Wenn du sagst, okay, pass auf, ich spare mir jetzt hier die Sanitierung, weil das kostet ja nur Zeit. Und der mich aufruft, der wird es schon gemacht haben. Das ist halt erzeugt, das ist ja auch bei dem, der dich aufruft, genauso gelaufen. Der wird dann auch sagen, ja, pass auf, das kann ja der machen, den ich hier aufrufe. Das heißt, wenn du das überhaupt scheiße anbietest, ist schon der Fehler. Du als Programmierer bist der sagen kann, ich biete das gar nicht an. Ein Auto, was nicht fahren kann, biete ich nicht an. Ja, das ist bei Autos.
Aber es fährt ja, es klappert halt nur ein bisschen.
Na, es zerfällt halt, wenn die Sonne drauf scheint.
Nicht schief angucken, okay.
Geht nur, in der Garage fährt er gut, aber sobald, oder wenn einer Klebestreifen an den Schildern anbringt, dann gibt's schon mal irgendwie Unfälle.
Ja, Details.
Nee, aber ich glaube, wir müssen einfach sehen als Entwickler, dass die Macht, das richtig zu machen, bei uns liegt. Und wir müssen einfach machen. Ja, gar nicht so tun, irgendwie, der am Ende moralisch schuld ist, und der sein Leben lang unglücklich sein wird, wenn seinetwegen Leute gestorben sind, ist der Entwickler. Das Management rationalisiert sich das weg. Ja, du als Entwickler bist der sagen muss, nee, das biete ich nicht an, das ist noch nicht fertig. Das kannst du noch nicht ausliefern. Das ist ja dein Input, wenn du dem sagst, ja, also pass auf, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es geht schon, dann sagt der Manager, perfekt.
Ship it.
Genau, wird ausgeliefert. Der Updater läuft.
Und die Telemetrie.
Das läuft, genau. Updater und Telemetrie müssen gehen, der Rest nicht so wichtig.
Ja.
Und diese Macht müssen wir halt nutzen als Entwickler.
Naja, ich habe aber, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich häufiger Sachen sehe, wo die Entwickler es noch nie richtig gemacht haben. Also wo es halt so ein diese Erfahrung von richtig defensive, schusssichere Software bauen, entweder weil sie noch nicht so weit sind oder weil sie halt nie die Chance dazu hatten.
Ja, das will ich nicht in Abrede stellen.
Oder weil sie halt nicht die auch einfach nicht das Wissen haben. Also wo sie halt einfach also eigentlich hätten sie gerne so ein Framework, was das für sie tut, was sie halt irgendwie reinlinken und dann irgendwie, was halt dann irgendwie den sich darum kümmert. So, das wäre eigentlich so das, was sie eigentlich gerne wollen, weil diesen ganzen Quatsch zu machen, sich um diese Inputs zu kümmern und alle Fälle durchzudenken, wie man die halt sanitizen muss und so weiter und so fort und irgendwie all die ganzen Probleme, die du halt irgendwie gerade Multithreaded Software, ne? Also wenn du da halt irgendwie,
ja, es wird immer noch schlimmer.
Dann wird's halt nur noch schlimmer so. Also ich meine, gut, Multithreaded Software ist auch schon ein Problem, aber ist halt so, also dass halt diese Art zu denken und so dieses defensiv Programmierdenken, dass das halt einfach auch eine Gewöhnungssache ist, ne? Und wo du halt irgendwie, wo man die Leute auch erstmal hinbekommen muss, dass sie so an Sachen rangehen, dass sie halt wirklich jeden Scheiß, wie man dieser Software übel mitspielen könnte, halt mitdenken. Und das passiert halt einfach auch nicht, weil sie halt irgendwie davon ausgehen, das ist.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, den Weg gibt es auch gar nicht. Also es ist nicht, es gibt jetzt nicht irgendwie das Buch, wo man irgendwie die reinschreiben könnte, wenn du das und das machst, ist alles gut, sondern es hängt eben auch von der Domain ab, in der du dich bewegst. Und einiges ist auch einfach Perspektivsache. Also ich will es mal illustrieren. Es gibt, man kann entweder sagen, okay, ich will diese und jene Zugriffssicherung haben, die implementiere ich jetzt. Oder man sagt, okay, was kann denn das Betriebssystem machen? Und dann entwickelt man seine Architektur darum herum, um die existierenden Sicherheitssachen und delegiert es sozusagen. Und diesen Weg hat Kumail beschritten. Ja, Kumail hat den beschritten und hat noch nie eine Exploit gehabt, gab noch nie ein CVE. Es gab einmal eine Sache, die hätte ich eingeschätzt als Sicherheitslücke, hat der Autor nicht anerkannt, aber so im Wesentlichen ist die Architektur so sauber, weil der halt keine Security-Sachen selber macht, sondern alles aufs System delegiert. Ja, der hat einfach keine Angriffspunkte. Und das ist so eine radikale andere Herangehensweise, dass selbst der Autor Probleme hatte, das zu verstehen. Er hat nämlich vor ein paar Jahren eine Retrospektive geschrieben, wo er gesagt hat, also er glaubt ja nicht, dass diese ganze Architektur geholfen hat. Mein Code war einfach lückenlos, war sozusagen seine Zusammenfassung.
Mhm.
Und das stimmt halt nicht, sondern ich habe mir die Zeit nicht genommen, seinen Code anzugreifen, weil die Architektur schon verhindert, dass er irgendwas machen kann, wenn ich den jetzt angreife.
Mhm.
Aber das siehst du halt nicht, ja? Das ist ein Problem davon, was du sehen kannst. Wenn du siehst, mich hat nie einer angegriffen, kann das entweder daran liegen, dass deine Telemetrie scheiße ist, du siehst es halt nicht.
Mhm.
Oder es kann sein, es hat dich wirklich keiner angegriffen, weil deine Software zu obskur ist. Oder es kann heißen, es hat niemand versucht, weil der Gewinn zu klein ist, der beim Erfolg. Wenn die Architektur so geil ist, dass du einfach nichts erreichen kannst, also der SMTP-Server, das ist der einkommende Mails annimmt, der hat genau genug Permissions, um eine Mail ins Filesystem zu schreiben.
An genau die Stelle, wo sie hin soll.
So, das heißt, wenn du den jetzt exploitest, kannst du genau das tun, was du auch ohne Exploit gekonnt hättest. Ja? Und wenn du deine Software so designst, hast du keine Probleme, aber da musst du erstmal hinkommen. Ja, und der war da seiner Zeit echt voraus. Und ich kenne ja Leute, die Exploits entwickeln, habe mich mit denen nochmal unterhalten, wie ist denn das mit Kumail, man, ja, warum soll ich das denn angreifen? Hier ist doch alles. Bringt ja nichts.
Mhm.
So. Mails kann ich auch so, Spam kann ich auch so, ne?
Ja, stimmt.
Ja. So, und das stimmt. Und das ist aber erweiterbar auf andere Dienste. Und wir haben ja auch neue, ist ja nicht so, dass der komplett statisch ist, was man so für ein Arsenal hat. Also OpenSSH zum Beispiel ist da federführend gewesen beim Einführen von Privilege Separation, ist das Konzept, was sie eingeführt haben, dass man sagt, innerhalb von meinem Service habe ich jetzt einen Teil, der läuft als User A und ich habe einen Teil, der läuft als User B und User B sieht nur irgendwie dieses eine Verzeichnis, in dem man nur lesen darf und so weiter und so fort und da sind keine Dateien drin, ja, und das Handshake bei OpenSSH findet statt in so einem Jail. Das heißt, wenn es einen gültigen Exploit gibt, dann ist der halt in dem Jail drin und kann nix. Ja, alles, was der machen kann, ist nach außen sagen, das war der Key. Und dann sagt der außen, ja, mit dem Key kommst du aber nicht rein. Dann bist du da, wo du vorher warst. Ja, das heißt, man kann architekturell dafür sorgen, dass eine Software nicht angreifbar ist. Oder zumindest nur so wenig angreifbar, dass der Angreifer lieber Sendmail hackt. Ja? So, was wir aber in der Industrie sehen, ist den gegenteiligen Trend, dass die Leute nicht ihre Software um das Betriebssystem rum entwickeln, sondern in existierende Software versuchen, irgendwelche Barrieren reinzufummeln nachträglich. Und tatsächlich wird die Software auch nicht kleiner, weil sie mehr delegiert hat, sondern sie wird immer größer. Also so ein aktuelles Chrome-Binary unter Linux ist irgendwie 200 MB oder so. Das ist unfassbar.
Und ich verstehe auch nicht, warum.
Ja, ich glaube, da gibt's, also ich habe auch keine, kann ja auch nicht erklären, warum so groß ist.
Also es ist halt irgendwie so, diese Bloatware, die man da mittlerweile irgendwie mit sich rumschleppt, ist halt so, also ich habe immer so den Verdacht bei den Browsern, dass da immer noch so jede Menge Funktionen drin sind, die nie jemand benutzt, außer zum Exploiten. So, also halt irgendwie keine Ahnung, was es noch alles kann. Also so gerade.
Nee, allein die Liste der Sachen, die so ein Browser kann, ist ein derartig bewegliches Ziel. Das wirkt auf mich teilweise, als wenn es ein Trinkspiel gibt zwischen den Browserherstellern. So, ey, wir haben doch was eingebaut. Hier, pass auf. Ja? Und dann guckst du so, ey, wirklich? Ja. Also, das ist so. Die Sache, die mich so am meisten stört an der Software um mich rum, dass das einfach alles immer nur größer wird. Wir haben vorhin beim Reingehen, haben wir kurz darüber geredet, dass es ja dass vom BSI jetzt die Ansage gibt, die Gerätehersteller, also insbesondere Smartphones, sollen mindestens 5 Jahre Patches liefern. Und teilweise ist es ja ein Problem in der Realität, Patches zu liefern für Systeme, weil die Software mit den Patches immer größer wird. Und weil die dann irgendwann nicht mehr passt, ja, da war zu wenig Flash oder zu wenig RAM. Das hat's ja tatsächlich mehrfach gegeben, dass irgendwie Plasteroutern aus den Patches rausgefallen sind, weil die neue Version nicht mehr passt.
Naja, ja? Zumal du musst dann halt ein extrem riskantes Patch, Patch-Methode verwenden, weil idealerweise, wenn du halt so Embedded-Geräte hast, willst du halt doppelt so viel Flash haben, wie du eigentlich brauchst, dass du halt einfach.
Damit wenn das nicht läuft, hast du immer noch ein funktionierendes Image.
Ja? Genau, also du flasht halt einfach das neue Image, hast halt daneben Platz für das alte Image und wenn es neu nicht funktioniert, fällst du aufs alte zurück. Das ist halt so. Und wenn du dann halt irgendwie darüber hinauskommst, also dazu sagen, dein Flash kleiner, also nicht mehr für 2 Images reicht, dann musst du halt dir entweder überlegen, dass du den Router abkündigst und aus dem Update-Prozess nimmst oder dass du sagst, okay, ich lade mir da halt so ein kleines FlashOS drauf, was dann halt irgendwie also Hail Mary halt irgendwie da die hofft, dass der Flash noch heile ist nach dem ersten Schreiben nach 5 Jahren oder so. Und dann.
Ja, oder es kann ja auch logisch kaputt sein. Das muss ja nicht ein Hardwarefehler sein.
Klar. Na, aber häufig ist es halt Hardwarefehler.
Ja, aber nicht immer.
Nee, aber gerade so bei Plasterroutern hast du halt häufig den billigsten Flash ohne irgendwie Leveling, den du dir vorstellen kannst. Und dann geht's halt leider häufiger
schief. Ja, und da habe ich vorhin gemeint, das ist ja meine Hoffnung, wenn wir sowas einführen, dass das dazu führt, dass es auch mal einen Anreiz gibt, Software nicht wachsen zu lassen. Ja, wenn die Hersteller gezwungen sind, 5 Jahre Patches zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ich finde ja fünf Jahre noch an der Untergrenze. Ja, weil das heißt, de facto, dass mir der Hersteller vorschreiben kann, dass ich nur 5 Jahre lang das Produkt weiterverkaufen kann. Ja, das würden wir sonst nirgendwo dulden. Stellt man sich mal vor, dass VW sagt, ja, also das Auto, was ich hier gerade verkauft habe, das kannst du schon weiterverkaufen, aber das geht nur 3 Jahre lang.
Hat doch Tesla gerade gemacht.
Ja, das finde ich auch absolut unglaublich.
Tesla hat doch irgendwie da so, den
geht's noch?
Den Assisted Driving Modus rausgenommen.
Ja, go fuck yourself,
sag ich da nur. Das wäre tatsächlich auch so ein Grund da mal irgendwie.
Ich glaube, die sind auch echt unzufrieden gewesen, die Leute, die dann der Autopilot nicht mehr ging. Ja.
Na, ich glaube, diese Frage mit dem, wie lange halten denn die Geräte und wie lange werden denn Hersteller verpflichtet, die zu supporten, ist aus mehreren Aspekten, glaube ich, eigentlich der richtige Ansatz. Also zum einen wird es dazu führen, dass Geräte länger halten, weil die, also ihre tatsächliche Verwendbarkeit halt einfach länger wird, weil sie teurer werden, ja, weil die Hersteller müssen halt den gesamten Lifecycle-Cost für die 5 Jahre mit einberechnen, wenn es kommt. Das BSI hat das halt erstmal nur als Security-Anforderungen für Smartphones für behördliche Anwendungen gemacht. So, das heißt, es wird halt ein paar Hersteller geben, wahrscheinlich Samsung und Apple, die anderen werden es nicht machen. Die halt
erstmal so ein Testballon, um zu sehen, ob die Industrie laut heult oder sehr laut heult.
Ich meine, Apple hat da keinen Stress mit, ne? Also die Apple sagt dir halt jetzt irgendwie alles, was 64-Bit ist, supporten wir, solange irgendwie wieder Flash reicht. So, Ja, also halt, da haben die ja keinen Stress mit. Kann halt sein, dass du dann keine Apps mehr installieren kannst, weil es irgendwie Betriebssystem 32 Gigabyte gefressen hat, aber supported wird's so, ne? Und also Apple hat ja diesen Cut nur gemacht bei den 32-Bit, weil sie die loswerden wollten.
Na, Android auch.
Dass sie gesagt haben, irgendwie alles nach, was später ist, können wir halt noch so supporten, so. Und ich meine, bei Samsung, die haben halt, glaube ich, eher so Treiberprobleme, ne? Also, dass sie dann halt einfach so Sachen backporten müssen. Also bei Android zum Beispiel ist halt das Problem, dass wenn du halt so ein Android-Phone baust, von gehst halt zu Qualcomm, sagst, ich hätte gerne ein Chipset von euch, und dann kriegst du von Qualcomm halt dann irgendwie so eine Android-Version, die dafür gebaut ist, also auf der Basis von dem Android Open Source Project von AOSP. Und da ist dann halt der ganze Treiberquatsch drin für dieses Baseband.
Aber das ist dann nicht etwa ein Linux-Kernel mit ein paar Treibern, sondern es ist ein handgebackener irgendwie 3.8 uralt, genau, antik Schweinekörner.
Weil nämlich die Baseband-Hersteller, also in dem Fall zum Beispiel Qualcomm, sagt halt, dieses Baseband verkaufen wir seit 3 Jahren nicht mehr, da porten wir keine Treiber mehr nach vorne für Android 9. Ja? Und dann stehst du halt da mit deinem Telefon und hast halt dann ein Android 6 oder 7 drauf und kannst dir halt überlegen, was du tust, und fängst halt an, Security-Backporting zu machen und so. Das sind halt so Folgerungen, die ja dann viel weiter vorne anfangen, wo der eigentlich Telefonhersteller häufiger gar nicht so viel dafür kann, außer dass er halt, also gerade wenn er halt kleiner ist, ne? Also ich meine, Samsung kann natürlich zu Qualcomm gehen und sagen, so, Kinders, wenn ihr wollt, dass nur niemals weiter Qualcomm kaufen, supportet ihr dieses Gerät jetzt bitte auch unter Android 9. Aber wenn du halt irgendwie so ein kleiner China-Wald- und Wiesenhersteller bist, dann sagst du halt, naja, dann machen wir halt, was Qualcomm sagt, können wir ja nichts für, ne?
Naja, aber wo soll denn der Druck auf Qualcomm herkommen, außer über so einen Hebel?
Nein, das wird halt, also diese,
muss doch so laufen,
also was,
oder siehst du da einen anderen Weg?
Also meine Vermutung ist, dass diese Forderung zu sagen, 5 Jahre Support, wenn die für den gesamten Markt durchgesetzt wird, wird das zu einer massiven Konzentration führen. Das wird dazu führen, dass es nur noch sehr wenige Hersteller gibt. Das ist genau derselbe Effekt, den du halt haben wirst, wenn du sagst, okay, du hast halt Security-Anforderungen zum Beispiel für den Betrieb von Servern. Der Effekt davon wird nicht sein, dass die Leute qualifizierte Sysadmins einstellen, sondern die werden halt hingehen und sagen, okay, liebe T-Systems, dann betreibt ihr mal für mich meine Server, weil ihr könnt halt wenigstens, oder liebes Google oder liebes Amazon. Ja, also, was auch immer.
Jetzt nicht ein anderes Beispiel.
Na gut, ich habe ja Google und Amazon hinterher gesagt. Also jedenfalls, es wird halt dazu führen, dass Security-Outsourcing passiert an die Großen, die entsprechenden Prozesse dafür haben und die entsprechende finanzielle Tiefe, um halt irgendwie mit Problemen umgehen zu können. Und das ist halt so eine Folgerung, die man halt durchaus auch im Auge behalten sollte und wo mir bisher noch keine richtig gute Lösung eingefallen ist dafür. Außer zu sagen, wenn es halt irgendwie eine Softwarebasis gibt, die, sagen wir, zumindest nicht bei den Treibergeschichten, das ist halt immer schwierig, aber so bei halt so allgemeinen Softwarekomponenten, die halt wohl auditierte Open Source Software ist, die staatlich gefördert dafür gesorgt wird, dass die halt einfach da ist und existiert so.
Ich finde noch einen wichtigen Punkt, dass es ja Fälle gab, in denen Samsung Code bei Linux eingereicht hat, in den Standardkernel. Und der war so scheiße, der Code, dass Linux gesagt hat, okay, das bleibt hier in Quarantäne. Und zwar jahrelang. Also es geht konkret um den XFAT-Code. Das ist so die aktuelle Iteration von FAT-File-Systemen, was auf Flash-Speichern drauf ist. Ja, und das gammelt jahrelang in der Quarantäne rum. Und jetzt haben sie gerade gesagt, naja, dann machen wir mal einen Rewrite, der kommt demnächst. Ja, das heißt.
Hat Samsung gesagt oder haben die anderen?
Nein, Linux hat das gesagt. Okay. Samsung hat gesagt, naja, okay, es gibt einen Rewrite demnächst. Ja, aber der Punkt ist, Samsung wird ja nicht irgendeinen Gammelcode submitted haben, sondern das, was sie gedacht haben, was der beste Code ist, den sie haben. Ja, aber natürlich. Du machst dich doch nicht zum Stück Brot und committest was von dem,
ob du weißt,
ob du scheiße ist. Nein, nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Das war das, wovon sie dachten, das ist gut. Ja, der Rest ist, also das ist, worauf ich gerade hinaus will. Wenn ich jetzt irgendwie ein Zocker wäre, würde ich aber, meine Kohle wäre auf, der Rest ist noch viel beschissener. Es hat ja einen Hintergrund, dass die alle irgendwie einen 3er Linux-Kernel ausliefern, wenn wir inzwischen bei, was weiß ich, wo sind wir, 5.5, demnächst 5.6. Das hat ja einen Hintergrund, dass wir da irgendwie einen Kernel von vor 5 Jahren haben. Ja, das liegt einfach daran, dass die Treiber alle so kacke sind, dass sie mit dem aktuellen Kernel nicht gehen. Ja, und dass Treiber angefasst werden müssen bei neuen Kernel-Versionen, das gibt's immer wieder mal. Aber das ist aber nicht so schlimm, dass es irgendwie ein Hinderungsgrund wäre.
Naja, also ich meine, warum ist unter Android halt immer noch so fossile Kernel, ne? Genau deswegen.
Naja, eben, das ist ja, worauf ich hinaus will. Ja. Das heißt, wir haben hier im Grunde die, was uns zurückhält, ist sowas wie Qualcomm halt, ne?
Ja. Klar.
Und da muss man irgendwie ran. Und ich glaube, der einzige Weg, da ranzukommen, ist, indem man irgendwie den Leuten, die Qualcomm-Scheiß am Weiterverkaufen, Auflagen macht, gesetzliche. Weil da kann dann auch Samsung nichts für, wenn sie an die Auflage gebunden sind. Und da wird Qualcomm dann auch nicht sagen, na, dann liefern wir halt nicht mehr an Samsung, weil das ja alle betrifft. Also irgendwo muss der Druck herkommen.
Na, also vielleicht ist jetzt sogar so der, die Absage des Mobile World Congress wegen Corona.
Ist jetzt ein guter Anlass.
Guter Anlass, um mal so ein bisschen halt einfach die Geschwindigkeit da rauszunehmen, weil, also gerade in dieser ganzen Mobiltelefonbranche ist halt irgendwie diese Atemlosigkeit mit irgendwie 6 Monaten Produktrelease-Cycle führt halt nicht dazu, dass da irgendwas besser wird. So, und ich meine, es ist ja kein Wunder, dass Google sagt, sie wollen jetzt einfach die Android-Devices direkt updaten.
Aber es ist ja nicht nur,
OEMs es halt nicht hinbekommen.
So. Es ist ja nicht nur so, dass die Sicherheit nicht besser wird, sondern auch die Features, die du irgendwie wirklich brauchst in den neuen Versionen.
Hey, aber dafür hört
er. Weiß ich seit ein paar Jahren nicht mehr, was da jetzt irgendwie, wie soll ich da eigentlich updaten hätte sollen.
Aber Herr Wesse, dein aktuelles Android-Telefon hört er dafür die ganze Zeit zu.
Ja, super.
Ne, du kannst irgendwie sagen. Großartig. Okay, Google, oder?
Ey, jetzt, da kriegen wir böse Mails jetzt.
Hallo Siri.
Alexa.
Genau. Und dann, ja, also ich glaube, dass halt diese Vorstellung von Features, die Leute wirklich brauchen und wollen, die sind da schon ganz schön weit weg von dem, was wirklich trotz aller Telemetrie.
Dafür haben wir jetzt noch ein geileres UI-Fabric, irgendwie Standard.
Mit Wasserwellen-Wobbeldingern,
ja, und so Interface Bullshit, und so. Ne? Und dann so, ja, aber gut, der Akku hält jetzt nur noch 2 Minuten, aber hey.
Aber look how fast it is.
Genau. Of course it doesn't work, ist der alte Spruch.
Yeah.
Of course it doesn't work, but look how fast it is.
Yeah. Na gut, jedenfalls, die Software-Krise wird so schnell nicht vorbeigehen, aber lass uns mal noch ein bisschen über irgendwie weniger deprimierende Themen reden. Was haben wir denn noch so?
Prepper haben wir noch.
Ach so, Prepping und Corona haben wir noch. Ja gut, das mit den weniger deprimierende Themen, naja. Das ist halt, also ich meine, das ist eigentlich wieder genau dasselbe Phänomen so, ne? Also es ist halt so, die Leute haben jetzt alle Desinfektionsmittel und Atemmasken weggekauft und irgendwie die Regierung hat es irgendwie zu spät mitbekommen und jetzt haben wir keine mehr für die Krankenhäuser.
Ja, nee, halt, aber sie haben, das fand ich eigentlich bemerkenswert, die haben gleich die guten Atemmasken gekauft.
Ja. Yeah.
Na, es gibt da Standards, FFP, naja, also was jetzt ausverkauft ist.
Alle sind ausverkauft.
Ja, aber also eben auch die guten, teuren, die Krankenhäuser benutzen.
Na, die FFP3-Masken.
Genau, da war ich so ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, weil das sind jetzt eigentlich schon, das sind nicht so Karnevalsdinger, sondern die haben.
Ja, aber ich meine, die Leute haben wirklich alles gekauft, so, ne, und das ist halt irgendwie so ein, und das Problem ist halt, dass der.
Warum ist das denn schlecht? Ja, das ist eigentlich.
Weil der Staat seine Vorsorgepflicht nicht erfüllt hat. Was der Staat hätte machen sollen beim ersten Anzeichen, dass es in China da irgendwie rund geht, hätte der zu den Händlern gehen müssen, sagen müssen, das Lager da hinten, da kommt jetzt mal einen Bundesaufkleber drauf und wenn da eine Maske rausgeht, die nicht an ein Krankenhaus geht, dann wird's hier ungemütlich. So. Das hätten die da einfach mal tun sollen. Genau dasselbe für Schutzanzüge und Schutzbrillen.
Du, ich glaube, so. Das Problem ist, es gibt gar keine Lager.
Doch, klar. Ich meine, was denkst du, wie viele Millionen Masken über Amazon verkauft wurden? Natürlich gibt's die.
Na, also ist alle Just-in-Time-Scheiße.
Nein. Ach Quatsch, nicht. Das ist so billiges Zeug, das wird nicht geflogen, geht in Container. Und so ein Container voller Masken hält eine Weile.
Die kommen per Schiff immer, dass der nächste Container reinkommt.
Ja, da kommen dann halt ein paar Container, so. Und die kannst du halt, natürlich gibt's da eine Bevorratung für so Zeug, gab's, so. Und ich meine, das ist halt völlig beknackt, ja. Der Staat ist nicht mal mehr in der Lage, von irgendwie für, sagen wir mal, so eine relativ überschaubare Problemlage rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Also, dass wir jetzt in dieser Situation sind, wo wir in Deutschland Krankenhäuser haben, Twitter ist gerade voll davon, wo irgendwie Krankenschwestern sagen, so ja, uns wurde gesagt, wir sollen jetzt halt irgendwie nur noch einen Schutzanzug und eine Schutzmaske pro Patient pro Tag verwenden. So.
Ja, nee, deswegen meine ich ja, so. Selbst wenn du das bevorratest,
natürlich hilft das.
Gehen die durch eine Menge Masken
pro Tag durch. Ist ja okay, ich meine, dafür sind die da, deswegen sind ja einige Produkte, damit die hinterher incineraten kannst, die schmeißt du einfach in den Verbrenner. Exakt genau dafür sind die da. Deswegen
konstant. Das heißt, du brauchst halt so einen gewissen Durchsatz, hast du halt.
Ja.
Das hätte man schon mal berechnen können.
Genau.
Wie viel brauchen wir eigentlich, um jeden Monat aufzuhalten?
Brauchen wir eigentlich davon? Und dann hätte man die halt einfach bevorratet. Und zwar zu Zeiten, wo das Zeug noch gab.
Da hat sich die unsichtbare Hand des Marktes drum gekümmert.
Mhm, genau, auf Amazon.
Ja.
So, wo du jetzt mittlerweile irgendwie Masken für einen Zehner kaufen kannst, so, die vorher 20 Cent gekostet haben oder so. Und das ist halt so ein Ding, wo da habe ich halt so das Gefühl, dass wir mit dem, also was wir vorhin geredet haben, dieses Softwareproblem.
Nicht mal, wenn es ums Menschenleben geht.
Da sind wir halt noch auf einem extrem hohen Abstraktionslevel, was irgendwie wirklich nicht verstanden wird, weil wenn die nicht mal in der Lage sind, für so eine Situation, die absehbar war, ich meine, das war jetzt wirklich mit Ansage, wir sind jetzt 8 Wochen nachdem klar war, in China brennt irgendwas an. Spätestens Mitte Januar hätte man sehen können, das mit dem Containment wird wahrscheinlich nichts, lass mal lieber noch mal ein bisschen Kram ordern. Dann hätten die.
Ja, pass mal auf, das Problem ist ja.
Ich meine, die hätten es ja produzieren können. Es gibt ja sogar Werke in Europa, die brauchen halt nur Vorlauf. Ist ja nicht so, dass das irgendwie alles aus China kommt.
Ja, aber die sind halt nicht in der normalen Zirkulation drin, sondern was jetzt passiert ist, ist, dass bei dem Hafen einfach keine Container mehr ankamen aus China, weil die Chinesen gesagt haben, ja, die Masken brauchen wir gerade selber.
Aber wenn die halt Mitte Januar gesagt hätten, okay, das, was da in China anbrennt, brennt uns möglicherweise hier auch an, dann wären sie zu den europäischen Herstellern gegangen und gesagt so,
macht mal.
Kinders, das, was jetzt irgendwie hier produziert wird, wandert bei euch ins Lager, das geht nicht auf Amazon. So, na, das geht halt auch nicht auf Ebay.
Ja, aber dann machen die ja Verlust. Hör mal, auf Amazon kannst du 10 Euro aufrufen pro Maske, habe ich gerade gehört.
Aber irgendwelche Glücksritter, die gezeugt und aufgekauft haben.
Du, aber da sind wir wieder bei meiner Telemetrie-Theorie. Ja, was ich übrigens, die ist mir übrigens das erste Mal gekommen beim Betrachten der Brücken in Deutschland. Dass wir jetzt seit 10, 15 Jahren einfach einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr in der Presse lesen, die Brücken in Deutschland sind alle marode. Mhm. So und so viel Prozent sind akut einsturzgefährdet. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn du die Zahl hast, ja, was, wo.
Was hindert wo, dich was, daran,
genau? Genau, so, hallo? Ja. Wieso?
Worauf wartet ihr, genau?
Also da fehlen mir dann doch echt die Wörter. So, ja, aber so ist es halt. Wir investieren in Telemetrie. Ja, und wir wissen jetzt genau, welche Brücken einsturzgefährdet
sind. Und lassen wir noch ein paar Eurofighter kaufen.
Ja, genau. Ja.
Und noch ein bisschen Cum-Ex.
Naja, die haben wir ja schon bezahlt, die Eurofighter. Also fast. Wir haben uns verpflichtet, sie zu bezahlen.
Genau. Und wie gesagt, und noch mal ein bisschen.
Ja, Cum-Ex.
Cum-Ex, so hätte vielleicht nur
gerechnet. Wenn wir das zurückfordern, dann gehen die Banken pleite. Das geht ja nicht.
Hey, man könnte aber die Brücken davon sanieren. Und vielleicht sogar Medikamentenwerke.
Was nützt dir denn eine Brücke, wenn die Banken pleite sind?
Ja, das stimmt. Ja. Und ich meine, aber genau dasselbe halt irgendwie für diesen ganzen Pharmakram. Ja, also das ist ja, also ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der irgendwie so mal in der Branche früher tätig war, bevor halt irgendwie die ganze Rohstoffproduktion nach China outgesourced wurde. Ne? Also bevor die halt in Indien, wo halt die ganzen Pharma-Rohstoffe für die Standardmedikamente herkommen. Und ist schon ein etwas älterer Herr. Und hab den halt gefragt, so, naja, wie viel ist denn das eigentlich so? Ne? Also um wie viel, wovon reden wir hier eigentlich? So ein, nehmen wir mal so eine Tonne Zeug, was du brauchst, um Ibuprofen zu machen. So, ne? Also was, wie ist denn da der Preisunterschied? Wenn man den mal so auf so eine Tablette runterrechnet. Meint er, naja, auf so eine Tablette runtergerechnet, vielleicht 1 Cent, vielleicht auch 2 oder so, ist der Preisunterschied, wie wenn du das halt hier irgendwie bei BASF irgendwie in Ludwigshafen irgendwie brauen lässt oder da halt irgendwo in China. Lass es 5 Cent sein, so, ne?
Also ist halt, ja, aber da gehen 4 Cent für deine Qualitätskontrolle drauf, oder?
Nö, das ist, die Qualität ist schon okay. Also das, was da von da kommt mittlerweile, das haben die schon im Griff. Das Problem ist halt nur, das kommt halt gerade nicht von da, ne? Und der meinte halt so, das Krasse ist halt, dass die absolute Einsparung ist halt jetzt nicht so, kostet die Hälfte oder kostet ein Viertel oder so. Irgendwas, wo du denken würdest, so, naja, da kann man ja schon mal, sondern es geht halt um so ein maximal zweistellige Prozentzahlen, die halt billiger ist, diese Rohstoffe da zu kaufen. Wenn du den ganzen Transport und Zollkosten und irgendwie Abfertigung und Qualitätskontrolle und so weiter und so fort mit einrechnen, musst du ja tun.
So. Na, und vor allem würde ich mal die CO2-Kosten gerne einrechnen, dann bist du nämlich im Negativen.
Nee, es geht um nur Tonnen, nicht hunderte Tonnen. Also
halt, na, darum geht's ja nicht. Du hast ja trotzdem ein Schiff, in dem du die.
Ja, da sind dann 25 Euro CO2-Kosten, das ist nicht so tragisch. Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Kosteneinsparung, für die dieses Outsourcing in Kauf genommen wird und diese Abhängigkeit in Kauf genommen wird, ist erstaunlich gering. Ich meine, selbst wenn, nehmen wir mal Huawei Base Stations, ne? Also nur mal so ein plakatives Beispiel zu nehmen. Da fragt man sich ja, okay, die europäischen Operator nehmen ja irgendwie ganz schön viel Stress auf sich, um irgendwie zu sagen, so, wir wollen lieber gerne Huawei Base Stations haben. Wie viel spart ihr denn da eigentlich so, ne? Dann stellt sich raus, sind halt so 20% etwa. Also vielleicht 25, manchmal 30, wenn es eine große Installation ist, die du halt sparst an Kosten gegenüber, wenn du bei einem anderen Hersteller kaufst. Das heißt, das sind jetzt nicht riesige Welten. So. Und dann denkt man sich so, okay.
Ja, aber das ist eine Runde Management-Boni, ne?
Genau, und da ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem dabei, dass halt irgendwie der Staat nicht in der Lage ist zu sagen, so, okay, wir setzen mal Prioritäten und sagen halt, wir wollen halt bestimmte Technologien, wir wollen bestimmte Herstellungen, wir wollen bestimmte Kapazitäten halt in unserem Einflussbereich haben. Und dann halt sagt, okay, entweder wir subventionieren mit oder wir geben eine Steuererleichterung für oder wir geben irgendwie kostenlose Kredite für die Produktion, für die Aufstellung der Anlagen.
Oder wir machen Strafzölle auf die Importe aus China.
Strafzölle auf die Importe aus China. Könnte man ja auch machen. Also jedenfalls, dass halt der Wille zu sagen, wir wollen gerne technologische Souveränität in bestimmten Bereichen entweder aufrechterhalten oder wieder aufbauen, indem wir dafür sorgen, dass es halt durchaus lohnt, diese Anlagen hier aufzubauen, ist halt nicht da. Und das ist halt das, was mich gerade sehr stört, weil an vielen Stellen wäre es nämlich mittlerweile sogar so, dass du dadurch, dass der Kram ja nach China outgesourced wurde, dann irgendwie 10, 15 Jahre vergangen sind, wenn du die Anlagen jetzt wieder neu aufbaust, baust du einen wesentlich höheren Automatisierungsgrad auf. Das heißt, du hast halt du hast höhere Kosten durch Umweltauflagen, das ist richtig. Also gerade im Chemiebereich ist schon so, dass Chemie in China ist billiger, weil du weniger Umweltauflagen hast. Aber alles, was halt so Arbeitsstückkosten-Dings ist, ist in vielen Fällen dadurch, dass du halt extrem viel mehr automatisieren kannst, gerade diesen ganzen Laborantenkram, ne? Also kontinuierliche Prozesskontrolle in der Chemieindustrie ist mittlerweile sehr stark automatisierbar. Also hast du halt so Inline-Testing-Systeme, die automatisch laufen können, wo du halt nur noch relativ wenige Leute brauchst und damit extrem viel Personalkosten sparen kannst.
Na, aber Chemie ist doch aber eigentlich ein traditioneller Standort.
Ja, sollte man denken.
In Deutschland?
Ja, sollte man denken. Aber
warte mal, nur, dass ich das richtig verstanden habe. Wir haben gerade Lieferengpässe von Precursor aus China, das gibt's ja wohl nicht. Wie, und deswegen gibt es jetzt hier demnächst einige Medikamente nicht mehr, oder was?
Jetzt schon.
Was?
Ja.
What the fuck?
Genau. Und es ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie so Zeug ist, wo du sagst, okay, das geht hier nicht, weil bla oder so. Ne? Also das ist halt irgendwie, wenn jetzt irgendwie die großen Chemiefirmen hingehen und sagen, das wollen das herstellen, dann dauert das halt ein paar Wochen, dann haben die Anlagen rekonfiguriert und können die das halt tun. Also tun es halt nicht, weil es lohnt halt nicht, weil die Weltmarktpreise sind halt so niedrig, weil die Chinesen Zeug halt billiger produzieren. Also kaufen es halt nicht jeder. Und diese Art zu denken, die halt im Kalten Krieg noch da war, ne, wo es halt eine Senatsreserve gab, wo es halt irgendwie klare Pläne dafür gab, wo halt das Zeug herkommt, wenn halt irgendwie Probleme auftreten, wo es halt vollständige Übersicht darüber gab, wie die Medikamentenversorgung aussieht, welche Firma was herstellt und in welchen Mengen und so weiter und so fort. Also Standard-Zivilschutz, muss man so sagen, ne, also quasi so Aufrechterhalten der staatlichen Daseinsvorsorge, die ist halt komplett weg. Gemarktwirtschaftet worden. Also das gibt's halt jetzt einfach nicht mehr, weil wenn wir halt Anzüge brauchen, dann gehen wir halt auf den Markt und kaufen die. War halt so die Denke. Die haben gesagt, so Senatsreserve brauchen wir nicht, weil die Firmen bevorraten das dann schon.
Ja, ne? Niemand bevorratet freiwillig irgendwas.
Eben. Warum denn auch? Es gibt ja keinen, so es gibt halt irgendwie ein paar Ausnahmen, es gibt halt irgendwie so diese Mineralölbevorratung, wo es halt staatliche Verpflichtungen gibt. Und die müsste man offensichtlich langsamer überdenken, die halt auszuweiten, weil mittlerweile stellt sich halt raus, dass eine Menge Sachen kritisch sind, wo du dich eben nicht darauf verlassen kannst, dass halt, wenn halt China ausfällt, du überhaupt noch in der Lage bist, halt irgendwie den Kram ranzukriegen, den du halt brauchst, um so eine Krise zu managen. So. Und ganz ehrlich, was ich jetzt so gerade bei dieser Corona-Geschichte denke, ist, das Problem wird nicht so sehr die Seuche sein. So. Also das wird halt im individuellen Einzelfall halt irgendwie wahrscheinlich ziemlich unschön werden, so, für die betroffenen Menschen, weil ich nicht sicher bin, dass das Gesundheitssystem in der Lage ist, halt irgendwie damit klarzukommen, mit so großen Mengen an Fallzahlen und so blöd, wie es organisiert ist hier gerade. Aber die Panik davor und was jetzt halt passiert in den ganzen Lieferketten und wie halt irgendwie die gesamte ökonomische Aktivität runtergefahren wird, schon allein deswegen, weil jetzt diese ganzen Großveranstaltungen abgesagt werden. Ich meine, die haben jetzt die ITB abgesagt, die internationale Tourismusbörse. Alle möglichen anderen Veranstaltungen werden entweder abgesagt oder verschoben, so, weil sie sagen, wir wollen nicht so viele Menschen auf einen Haufen haben, ist ja durchaus sinnvoll. Ne? Also wenn du sagst, okay, du willst halt irgendwie die Infektionskurve abflachen, darum geht's ja gerade, es geht jetzt nicht mehr darum, nur die Infektion zu verhindern, sondern nur dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Menschen auf einmal erkranken, damit das Gesundheitssystem noch einigermaßen mitkommen kann. Das ist jetzt das erklärte Ziel von dem, was da draußen passiert. Ne? Also wenn die halt sagen, wir versuchen noch den Infektionsketten hinterherzulaufen, rauszukriegen, wo die herkommen, um so ein bisschen Containment zu machen und Quarantäne und so. Das Ziel ist nicht mehr zu verhindern, dass sich der Virus gesamtweltweit ausbreitet. Das Ziel ist dafür zu sorgen, dass die Verbreitung so langsam ist, dass das Gesundheitssystem noch mitkommen kann. Das heißt also, die Kurve wird nach hinten gestreckt und der Peak in der Mitte wird irgendwie abgeflacht.
Das ist und die Supply Chains, da mache ich mir fast mehr Sorgen gerade. Wir waren ja gerade im Supermarkt und haben hier mal Survey gemacht, was ausverkauft war. Und das waren einmal die Nudeln, der Reis.
Tomatenmark und Mehl.
Ja.
Und Ravioli-Dosen.
Ja. Und da haben wir sind ja jetzt hier gerade bei einer Startup-Sendung, wir haben noch ein zweites Geschäftsmodell entwickelt, nämlich, dass wir Prepper-Ansteckung verkaufen, dass wir sozusagen als Dienstleistung einen Typ in deinen Supermarkt schicken und der lädt sich dann so mit Prepper-Scheiß irgendwie den Einkaufswagen vor
und fährt damit
dann durch die ganzen,
genau,
und damit durch den Supermarkt. Und die anderen Leute, die sehen den dann und fangen dann auch an, Hamster zu kaufen und dein Profit geht durch die Decke.
Genau.
Hm?
Falls du deine Supply Chain wieder im Griff kriegst und noch Nachlieferung.
Geschäftsmodelle für 500.
Ja. Fiese Geschäftsmodelle für 500.
Ja.
Ja, ich meine, tatsächlich ist Vorratskaufen ansteckend, ne? Also richtig cool fand ich ja die eine Supermarktkette, die mittlerweile schon vorgefüllte Einkaufswagen hinstellt.
Was? Und so mit
so Vorratspack oder so, 99 Euro, einmal so einen vollgestapelten Einkaufswagen mit irgendwie, was du halt
was,
so,
was mal weg musste bei uns.
Unter Prepping irgendwie verbuchen oder so. Also.
Ey, das ist ja auch geil. Da kannst du mal die ganzen Sachen verklappen, die du nicht losgeworden bist.
Hauptsache, sie haben ein langes Shelf-Life-Datum, ja. Also ich
glaube. Das ist ja alles sehr unerfreulich, muss ich dir sagen. Ich dachte, wir machen hier mal eine aufbauende Sendung. Wir sind doch für unsere optimistischen Zukunftsaussichten bekannt.
Ach so, wir haben optimistische, ja, stimmt, ja. Also in einem Monat fängt die Sommerzeit an.
Also die Mortalität ist ja relativ klein bei dem Coronavirus bisher.
Ja, wobei man da halt sagen muss, dass wir nicht genau wissen, wie die unbehandelte Mortalität aussieht, weil wir haben ja irgendwie, glaube ich, sowas wie 14% oder so der Fälle sind halt irgendwie behandlungsbedürftig, was halt schon relativ viel ist.
Ja, aber nur 2% sind gestorben oder so. Also die Schranke war relativ
über hoch. Über alle Erkrankten hinweg, die diagnostiziert wurden.
Allerdings, was ja auch relativ krass ist, dass es so eine Art Wiederansteckung gibt.
Oder dass der Virus halt irgendwo schlummert, wo er halt nicht durch die Tests im Rachen erwischt
wird. Das ist halt mal richtig scheiße. Also dass Leute, die sich angesteckt und wieder erholt haben, dann plötzlich wieder krank wurden.
Und dann ist tatsächlich...
Das ist so der schlimmste Fall für unser Gesundheitssystem, wenn die Leute dann alle irgendwie, oh, ich fühle mich aber schon wieder krank.
Ja, und vor allen Dingen sieht's halt so aus, als wenn halt bei dieser zweiten oder dritten Ansteckungswelle die Mortalität höher ist. Weil es dann halt heftigere...
Boah, das ist aber der Endboss bei Plague Inc., oder?
Ja, ich glaube, da gibt's noch kein Model für, oder?
Doch, natürlich, Plague Inc., da hast du dann die Mortalität spielt. Du hast also der Trick zum... Soll ich vielleicht das erklären? Plague Inc., da spielst du einen Pathogen und du musst versuchen, die Welt zu infizieren. Und der Trick, wie man da gewinnt, ist, dass man am Anfang eine kleine Mortalität, aber eine hohe Ansteckung hat und eine möglichst lange Inkubationszeit, bevor Symptome auftreten.
Ja.
Und später evolviert man dann die Tödlichkeit.
Mhm.
Und da war dann immer der Joke, ja, das funktioniert ja so nicht, aber vielleicht haben wir jetzt den ersten Fall
wo jemand
mit sagt, einem Pathogen, wo jemand später die Mortalität hoch evolutioniert hat.
Du meinst, wir haben eigentlich ein besoffenes Alien, was mit uns Plague Inc. spielt?
Du, ich glaube, es ist ja schon länger klar, dass wir in der Simulation wohnen. Mhm. Jetzt wissen wir, in welcher Art von Simulation
wir wohnen. Du meinst, wir leben in der Plague Inc. Simulation?
Genau.
Ja, das ist natürlich unschön.
Verdammt.
Zumal heißt halt, wenn es dann beim ersten Mal nicht funktioniert, dann irgendwie probieren sie nächstes Mal eine andere Strategie.
Gut, das haben wir aber schon länger, ne? Wir haben ja erst den Typ gehabt, der hat ja auch gelernt, ne? Der Simulationsbetreiber hat uns erst die Pest gegeben, die hat viel zu schnell gemordet.
Hm.
So, dann Ebola, das war auch viel zu schnell.
Spanische Grippe war noch dazwischen.
Ja, es gab eine Menge. Und jetzt ist der Sweet Spot, ne?
Na, wissen wir noch nicht genau, aber es sieht zumindest schon mal so einigermaßen so aus, als wenn es der Sweet Spot werden könnte.
Tja, hat man da Gaskar den Hafen schon zugemacht?
Ich weiß nicht, muss mal auf die Karte gucken. Es gab ja diese, vom John Hopkins Institute gab es ja dieses schöne Plague Inc. Style Dashboard über, wo die Infektionen schon sind und
ja, aber Gesamtchina war ein großer roter.
Ja, nur noch ein großer roter Blob. Also zur Erklärung dieses irgendwie Madagaskar und den Hafen ist halt so ein.
Das war ein Meme aus dem Spiel. Madagaskar war sozusagen das schlimmste Land, weil es nur per See und per Luft erreichbar war und weil die Regierung immer sehr einen Triggerfinger hatte.
Also was heißt schlimmste Land? Also das Land, was am schwersten durchzuinfizieren war, wenn man halt aus der Sicht von des Pathogens spielt und man die ganze Welt infizieren musste, gab es halt immer wieder das Problem, dass wenn man halt zu schnell die Symptome hochgedreht hat, dass dann Madagaskar halt einfach seinen Hafen und seinen Flughafen zugemacht hat und dann hat man halt nicht die ganze Welt durchinfiziert bekommen. Und dann, ja, deswegen halt so dieses, gab's halt dieses Präsident Madagaskar-Meme.
Ja, und es gibt das Meme, wenn Madagaskar irgendwie wegen Krankheit irgendwas zumacht, dann alle so, oh Scheiße.
Genau.
Wir spielen gegen einen erfahrenen Spieler. Tja, gut, also so viel zu den optimistischen Aussichten.
Ja, ich meine, es ist halt so ein bisschen problematisch mit den optimistischen Aussichten, weil die...
Wir tun ja unser Bestes.
Also ich vermute mal, dass irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine große Wirtschaftskrise gibt, nicht so ganz klein ist. Weil die, also wenn man sich so die Zahlen der chinesischen Output-Produktion anguckt und die Container-Shipping-Zahlen und so, das sieht halt eigentlich nicht so gut aus. Und was wir halt schon auch so sehen, ist, dass halt so die ganzen Lieferketten halt wegbröseln. Ne? Also dass halt irgendwie dann so die Preise für Elektronikbauteile so 20-25% schon hoch sind. Teilweise kriegst du bestimmte Schrauben einfach nicht mehr, weil die halt auch aus China kamen und dann sind jetzt alle.
Goldene Zeiten für die Debatte, wie wir die technische Souveränität wiederherstellen.
Ja, wäre jetzt eigentlich an der Zeit, genau dieses zu tun, nur bräuchte man dafür halt natürlich ein großes Konjunkturprogramm. Ne? Also da müsste man halt hingehen und sagen, okay, hier
Wir haben gerade eine schwarze Null, habe ich gehört. Perfekte Voraussetzung.
Also ich meine, wenn ich jetzt der Staat wäre, ja, dann würde ich jetzt halt hingehen und sagen, so, hier sind meine 25 Bereiche, wo ich gerne Souveränität wiederherstellen würde. Dafür lobe ich halt
irgendwie. Die Liste haben wir schon von den Kritis-Unternehmen.
Stimmt. Und dann lobe ich dafür halt irgendwie tatsächlich irgendwie Startup-Förderung aus, also im Sinne eines Investments. Gibt die halt der KfW oder irgendeiner anderen irgendwie Bank, die halt irgendwie so ein Investments tätigen kann. Und dann werden halt diese Firmen halt wieder hochgezogen. So. Und dann, wenn die dann halt, und die unterliegen halt der einzigen Beschränkung, dass sie halt in Deutschland produzieren müssen und nicht an ausländische Firmen verkauft werden dürfen. So.
Zur Not würde ich sagen, in der EU.
Und dann sollen die halt irgendwie ganz normale Marktwirtschaft betreiben. Und wenn sie halt irgendwie mit den Preisen für die Produktion in Deutschland oder EU halt irgendwie nicht klarkommen, dann müssen sie halt einfach einen Ausgleich dafür kriegen, dass halt irgendwie die Souveränität erhalten wird. So. Also letzten Endes wird das halt auf ganz viele Lieferketten zutreffen. Also nicht nur bei Pharma. Also wir haben, da gibt halt so Mängelerscheinungen gerade, dass du zum Beispiel bestimmte Silikondichtungen nicht kriegst, weil die einzigen Hersteller für in China sitzen. So. Und die sitzen halt da irgendwo in Wuhan. Und dann gibt's die halt einfach gerade nicht, weil da geht halt niemand zur Arbeit, weil es ihnen verboten worden ist.
Ist ja auch gut so.
Ja, weiß ich nicht genau. Ich
meine, naja, also es gab halt gerade die...
Scheiß doch einfach kurz durch Isopropbad ziehen und halt einfach in Container tun, weil das
dann so schlimm. Gab's da nicht gerade die Untersuchung, dass das die einzige Maßnahme war, die wirklich geholfen hat, war, dass die Leute zu Hause bleiben und der Public Transport irgendwie...
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also, dass er sich den öffentlichen Nahverkehr irgendwie einzustellen, war offensichtlich das größte Maßnahmenpaket, was irgendwie wirklich geholfen hat. Und ich meine, die Frage ist halt, ob sie das in Deutschland bringen. Ja? Also, wenn man jetzt sich halt irgendwie so Rhein-Ruhr-Gebiet gerade anguckt, so, wo es halt irgendwie, sie es halt versäumt haben, muss man einfach mal klar sagen, den Karneval zu verbieten. Deswegen, muss man jetzt gerade mal so
sagen. Ja, das geht nicht in Deutschland, hör mal.
So, die haben jetzt halt den Karneval nicht abgesagt und jetzt haben sie da halt einen meandernden und metastasierenden Cluster von Erkrankungen.
Inkubationspool.
So, und dann ist halt die Frage, was machst du denn dann? Stellst du dann halt irgendwie den Rhein-Ruhr-Verkehrsverbund ein?
Ach, das ist das Ruhrgebiet, da haben wir nicht so viele Hörer, glaube ich. Hoffe ich. Liebe Hörer, wenn ihr im Rhein-Ruhr-Gebiet seid, bleibt da bitte.
Bin da nicht so sicher. Ich muss da irgendwann demnächst wieder hin. So. Also das ist halt irgendwie so. Aber weil das ist halt so die Frage, so wie invasiv kann so ein Staat halt agieren? So, ne? Also soll halt irgendwie man dann sagen, okay, wir schalten jetzt die Wirtschaft ab, weil ich meine, de facto ist, wenn du halt den öffentlichen Nahverkehr ausmachst, dann hast du damit halt dein produzierendes Gewerbe ausgeschaltet und zwar ziemlich komplett.
So. Ach, wir haben doch Auto.
Klar, sicherlich. Ich meine, so wie die Hälfte der Leute kommen sicherlich noch zur Arbeit, aber damit kannst du halt die Wirtschaft nicht betreiben. So. Und dann stellt sich halt schon die Frage, so wie gewichtet man solche Risiken? Ne? So sagst du als Staat, okay, ich nehme halt in Kauf, dass ich halt irgendwie da halt irgendwie so eine gewisse Durchseuchung der Bevölkerung mit den entsprechenden irgendwie Todeszahlen habe, dafür, dass meine Wirtschaft weiterläuft.
Naja, die aktuellen Prognosen sind ja, dass das einmal die gesamte Welt infizieren wird und wir werden halt damit leben. Da sterben jetzt halt irgendwie so und so viel Prozent der Leute, aber das passiert ja auch sonst. dass Leute an irgendwelchen Krankheiten sterben. So, das war so das Modell, was ich gesehen hatte.
Naja, klar, ich meine, das ist halt eine der möglichen.
Also Containment ist sozusagen gescheitert.
Genau, die Frage ist jetzt halt nur, ob sie es halt so weit gestreckt bekommen, dass irgendwie bis das Wetter warmer und sonniger wird, was ja dann halt irgendwie hoffentlich die Ansteckungszahlen reduziert wegen UV und warm. Ob das halt so weit möglich ist, dass man halt irgendwann sagen kann, okay, so Mitte Mai können wir wieder auf Normalzustand schalten.
Mitte Mai gehen wir wieder raus.
Oder, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube ja, dass halt irgendwie natürlich ein Großteil der Sachen, die jetzt passieren werden, werden halt bestimmte Trends beschleunigen. Also zum Beispiel halt so Videokonferencing, Telepräsenz.
Finde ich total super.
Werden halt sicherlich einen massiven Boost erleben. Die Leute werden sich daran gewöhnen, dass es eigentlich gar nicht so verkehrt ist und funktioniert. So, was halt irgendwie dazu führen wird, dass auch im Zweifel weniger geflogen wird, was ich jetzt auch nicht so schlecht finde. Also wenn ich so irgendwie gucke, was da so jeden Tag irgendwie rumfliegt an irgendwelchen Consultants, die für 2 Stunden Meetings halt irgendwie ans andere des Landes fliegen, was ja, du halt
besoffen.
Problemlos halt irgendwie auch mit einer Videokonferenz erledigen könntest. Also das könnten tatsächlich sogar positive Auswirkungen sein. Ne? Also dass Telepräsenz und Videokonferencing halt irgendwie zunehmen. Auf der anderen Seite ist natürlich halt irgendwie so ein massiv eingeschränktes Sozialleben ist natürlich eigentlich auch scheiße, ne? Also das ist halt irgendwie jetzt auch nicht so der Brüller. Also.
Naja, aber manchmal muss man eben auf die Situation reagieren, hilft ja nicht.
Naja, ich bin jedenfalls nicht besonders optimistisch, dass unser Staat da besonders gut drauf reagiert. Also dazu ist er halt einfach, glaube ich, zu inkompetent.
Nee, aber man lernt ja aus Sachen, die schief gehen. Und ich glaube, gelegentlich muss einfach was schief gehen.
Du meinst, danach wird's besser?
Das klingt mir jedenfalls.
Klingt so ein bisschen wie die Theorie von einer notwendigen Verschärfung des Klassenkampfes als Voraussetzung für die Revolution.
Ja, hat auch gut funktioniert, oder? Scheiße. Verdammt. Gut, also auf dieser positiven Endnote.
Genau.
Lassen wir euch dann mal
ja,
eure solchen Vorbereitungen zu Ende führen.
Ja, also falls ihr uns noch irgendwie ein bisschen was spenden wollt, da gibt es diesen Patreon-Button und wir nehmen auch immer noch Cryptocurrencies. Dann hoffen wir, dass wir euch nicht in allzu deprimierter Laune hinterlassen haben. Es wird ja immerhin langsam ein bisschen heller und wärmer da draußen. Und man kann sich irgendwie dann nachts auch alleine in den Park setzen. Dann ist
es ist viel zu warm sogar.
Stimmt. Also was mir heute so auffiel, war, dass die Pollenflugsaison schon angefangen hat. What? Was natürlich extrem ungünstig mit irgendwie alle zucken zusammen, wenn irgendjemand niest, zusammenfällt. So. Naja, Heuschnupfen halt, ne?
Ja, also stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich ja. War schon die ersten. Verdammt.
Ja. Das ist so ein bisschen blöd.
Naja, also ich muss ja sagen, dieses Global Warming, das ist schon nachteilig. In Berlin haben wir eigentlich immer schön Frost gehabt im Winter. Mhm. Und der hat dann alle Mücken gekillt und die Motten.
Ja.
Ja, und die sind dann langsam über das Jahr hat sich das wieder vermehrt und so, aber dieses Jahr sind die nicht tot.
Nee, die sind nicht tot.
Das wird also ein eher unangenehmer Winter. Auf der anderen Seite ist bei uns Sommer. Auf der anderen Seite ist der Sommer bei uns inzwischen so trocken, dass sie vielleicht deswegen sterben.
Ja, beziehungsweise meine gut, die Insekten sind ja sowieso weniger. Also, keine Ahnung. Vielleicht könnten ja doch die Insekten, die nicht so lästig sind wie die Mücken, mehr werden. Das wäre irgendwie ganz gut. Ach so, noch, wir sollten zumindest noch irgendwie aus der Kategorie Service, Hörerservice, Desinfektionsmittel. Genau, also wir verlinken noch das Rezept von der Weltgesundheitsorganisation für wie man sich sein virozides Desinfektionsmittel selber brauen kann. Die Bestandteile sind relativ simpel, man braucht eigentlich nur Isopropanol oder reinen Alkohol und halt irgendwie ein bisschen Wasserstoffperoxid und ein bisschen Glycerin und ein bisschen Wasser, möglichst abgekocht oder destilliert. Kann man sich also alles selber mixen, muss man nicht irgendwie 60 Euro für irgendwie eine Flasche auf eBay ausgeben oder 100 mittlerweile sogar, falls überhaupt noch was zu kriegen ist. Problem, was man halt immer bedenken sollte, ist, wenn man halt die Ethanol-Variante wählt. Also es gibt 2 Rezepte davon, eins mit Isopropanol, eins mit Ethanol. Wenn man nicht Trinkethanol nimmt, dann hat man also sowas wie Brennspiritus oder Bioethanol und die sind vergällt. Das heißt also, da ist ein Geruchs- und Geschmacksstoff drinnen, der es für den menschlichen Konsum ungeeignet macht. Also es schmeckt bitter und das Problem ist, dass dieser bittere Geschmacksstoff setzt sich halt auch auf der Haut ab. Das heißt also, wenn man halt sich ein Desinfektionsmittel mit Bioethanol oder mit Spiritus macht, sollte man es besser nur zum Wischdesinfizieren von Türklinken und so weiter und so fort verwenden und nicht für die Hände, Weil wenn man dann mit den Händen halt seine Stulle anfasst, dann hat man halt so einen komisch bitteren Nachgeschmack irgendwie dann von den Händen auf dem Essen drauf. Ja.
Und noch vielleicht einen Safety-Hinweis, dass Peroxid und Glycerin, wenn man das online bestellt, kann es sein, dass man Besuch von den Behörden kriegt, weil die glauben, dass man eine Bombe bauen will.
Nein.
Fast alle Terrorgeschichten haben sie immer behauptet, dass sie gerade aus Peroxid eine Bombe bauen.
Ja, nimmt das 3%ige Peroxid.
Ist okay. Ja, nehmt also nicht die Familienpackung mit dem Hoch.
Nehmt nicht
das hoch angereicherte.
Nicht das 30- oder 60%ige, nehmt einfach das 3%ige. Das ist irgendwie vollkommen ausreichend. Und wie gesagt, Glycerin gibt's einfach so. Ist also in so den Beauty-Abteilungen auf eBay ist es irgendwie oder Amazon ist es relativ gut günstig zu beziehen. Und ja, wie gesagt, beim Desinfizieren halt muss man halt bedenken, damit es wirksam ist. Es reicht halt nicht einfach damit einreiben, sondern es muss halt irgendwie sowas wie irgendwie 30 bis 90 Sekunden feucht auf der Haut stehen, damit es tatsächlich wirklich wirksam ist. So, ne? Also es halt so reichlich nehmen davon. Das ist halt irgendwie der wichtige Teil dabei. Und dann nicht danach am Handtuch irgendwie, was schon irgendwie 2 Wochen lang im Bad hängt, abtrocknen, sondern einfach verdampfen lassen. Das hält drauf. Ansonsten hilft tatsächlich grundsätzlich Hände waschen mit Wasser und Seife und dann mit Papierhandtuch abtrocknen, nicht mit dem alten Handtuch, was da schon seit ewigen Zeiten hängt. Hilft tatsächlich auch ganz gut. Naja, und die üblichen Sachen kennt ihr ja, nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, Menschensammlungen meiden, wenn es geht, öffentlichen Nahverkehr nicht so viel benutzen, damit man nicht so viel von den anderen Leuten irgendwie vollgehustet wird. Und diese ganzen Dinge, ne? Also und Hände schütteln. Also Hände schütteln ist mir tatsächlich ein persönliches Anliegen. Ich verstehe nicht, warum das immer noch nicht irgendwie sich durchgesetzt hat, dass man irgendwie mit diesem Händeschütteln endlich mal aufhört. Also es gibt so viele andere schöne Formen der Begrüßung. Man kann sich zum Beispiel verbeugen. Es gibt den Ebola-Handshake mit dem Ellenbogen. Es gibt den
Iran. Umarm und ein Küsschen.
Nein, so. Nein. Du machst dann so Dups mit dem Ellenbogen. Ich weiß nicht, dann gibt's diesen schönen iranischen mit den Füßen, den finde ich auch ganz nett. Also es gibt jedenfalls Alternativen. So, ich finde einfach so eine kurze kleine Verbeugung irgendwie mit hinreichendem Sicherheitsabstand eigentlich die beste. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne wünschen wir uns euch eine schöne Quarantäne.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund, genau.
Und bleibt uns treu.
Ja. In diesem Sinne, dann noch bis zum nächsten Mal.